Es ist 22 Uhr. Fritz.
Hendrik Schröder. Blue Moon.
Schönen guten Abend. Geschichten von unterwegs heißt das Thema heute, relativ leicht erklärt eigentlich. Ihr seid eingeladen anzurufen und zu erzählen, was ihr unterwegs schon erlebt habt. Kleine Geschichten, große Geschichten, Geschichten, die in der Nähe gespielt haben, die mit Verkehrsmitteln zu tun haben, Geschichten, die ganz weit weg gespielt haben, die Abenteuertrips waren, Leute, die ihr unterwegs getroffen habt. Spannende, banale, lustige Geschichten, die ihr erlebt habt unter 0331 70 97 110. Geschichten von unterwegs. Unser Thema heute, also im Großen und Ganzen Reisegeschichten, und ich bin darauf gekommen, das mal wieder zu machen, weil ich sah, dass Nagel ein neues Buch geschrieben hat, der ehemalige Muff Potter Sänger. Es heißt Drive-By Shots. Es sind, besteht aus Geschichten und Fotos und eben beides unterwegs. Da habe ich gedacht, lade ich Nagel mal wieder ein, aber schon mal hier im Blue Moon. Und wir reden gemeinsam mit euch über seine Geschichten von unterwegs und über eure Geschichten von unterwegs. Hallo Nagel, schön, dass
hey.
Du da bist.
Na.
Nagel, du hast nach deiner Karriere, darf man es glaube ich durchaus nennen, mit Muff Potter, 16 Jahre gab es glaube ich, diese Band angefangen zu schreiben oder währenddessen schon zu schreiben und danach zu veröffentlichen, zwei Romane und jetzt eben diese Sammlung von Geschichten und Fotos unterwegs. Warum jetzt so was ganz Gegenständliches, tatsächlich eine Art Kurzreportagen und nicht wieder ein Roman?
Ja, ein Roman, da muss man sich mal so viel überlegen. Und ne, Geschichten kann man einfach aufschreiben. Nee, also tatsächlich ist das ein ganz schönes Format, also ein ganz freies Format. Und es bewegt sich ja wirklich so zwischen Reise, Bericht, Essay und Kurzgeschichte. Und das hat Spaß gemacht, an so verschiedenen kleinen Dingen mal zu arbeiten.
Und es geht teilweise ja schon auch zurück noch in die Bandzeiten, wo ihr zum Beispiel mit der Band viel unterwegs war, zum Beispiel in Algerien mit dem Goethe-Institut in Nordafrika gespielt habt und so. Das heißt, das sind so Geschichten, die wirklich über die Jahre in deinen Notizbüchern oder auf deinem Computer gewachsen sind, oder wie muss man sich deine Arbeitsweise so vorstellen?
Naja, der Aufhänger war eigentlich immer ein Foto oder mehrere Fotos. Also es sind ja eben viele Fotos auch in dem Buch, und es ging eigentlich darum, kurze Anekdoten zu erzählen, und manche wurden dann länger und länger und mir ist mehr und mehr dazu eingefallen, so dass es richtige Geschichten wurden, aber eigentlich waren es mal alles nur Bildunterschriften.
Ah, okay. Ja. Also von wenigen Sätzen, wenigen
genau.
Erklärungen hin.
Und dann
hin
kommt dann man so von Höcksken auf Stöcksken, wie wir im Westfälischen so sagen.
Hier in Rhein sagt.
Genau.
Und der Kampf gegen die Kleinstadt, ja irgendwie auch ein Thema in dem Buch, zumindest in den Geschichten, die ich so partiell gelesen
genau, das kommt dann dazu. Auf einmal bilden sich so rote Fäden heraus übers Reisen und wie man dann wieder so zurückkommt auf da, wo man herkommt und warum man da weg wollte. Und ne, also dann auf einmal gibt es dann so Themen, die sich so verflechten, und es sind jetzt zwar 24 einzelne Geschichten, die so einzeln für sich stehen, aber ich glaube schon, dass sich da sowas durchzieht durch das Buch.
Es geht um Geschichten von unterwegs heute in diesem Blue Moon. Nagel ist zu Gast, erzählt ein paar seiner Geschichten, wird uns auch ein bisschen was lesen aus dem Buch und ist, so wie ich ihn vom letzten Mal erlebt habe, auch sehr neugierig auf das, was ihr erzählt. Und ihr könnt gerne auch miteinander ins Gespräch kommen, und ihr seid eingeladen, uns anzurufen unter 0331 70 97 110 und eure Geschichten von unterwegs zu erzählen. Was habt ihr erlebt irgendwo zwischen Rügen und Südafrika, wenn ihr unterwegs wart mit dem Rucksack oder mit dem Bus oder mit dem Auto, mit dem Flugzeug, wohin, womit, mit wem auch immer, was habt ihr erlebt unterwegs? 0331 70 97 110. Nagel, erzähl uns mal, wie das dazu kam, dass du jetzt auch Fotos hast mit in dem Buch. Weil, also wer so ein bisschen deine Karriere verfolgt hat und Interviews mit dir liest, weiß, dass du bei allem schon so Autodidakt warst, Gitarre, Gesang, dann auch die Holzschnitzereien, die du zwischendurch gemacht hast und so. Jetzt also auch quasi autodidaktisch das Fotografieren gelernt und so eine neue Kunstform entdeckt, oder?
Nee, das würde ich noch nicht mal sagen. Also ich bin halt so Fotograf, wie wir alle Fotograf sind, ne? Also ich habe irgendwie eine Kamera in der Tasche und mache Fotos, aber ich hab keine Ahnung davon, wie eine Kamera vernünftig funktioniert. Also tatsächlich.
Und auch bis jetzt nicht. Also auch diese Fotos, die in dem Buch sind, sind auch einfach so, einfach nach Gefühl entstanden.
Genau, also deswegen heißt das Buch Drive-by Shots. Das bezieht sich sowohl auf meine Art zu reisen als auch auf die Art, wie die Fotos entstanden sind. Also wirklich so im Vorbeigehen, und es sind auch wirklich so ein paar Handyfotos drin, also wo man die jetzt keine tolle Auflösung haben oder sowas, aber wo einfach so ein Moment festgehalten wurde. Und darum geht's mir eigentlich eher, also dass man einfach das im Vorbeigehen, das so am Wegesrand, das, woran die anderen so achtlos dran vorbeigehen, dass man das irgendwie mitnimmt und einem irgendwas dazu einfällt und dann entspinnt sich daraus die Geschichte.
Du schreibst, dass früher so in deinem Elternhaus eigentlich nicht gereist wurde, da wurde eher Urlaub gemacht, also an einen festen Ort gefahren, sich erholt und so. Dann warst du mit der Band wahnsinnig viel unterwegs über all die Jahre, aber bist, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch nicht privat dann irgendwie noch gereist, sondern hast es eigentlich relativ spät erst entdeckt. So korrekt,
genau,
oder?
Ja.
Was würdest du jetzt sagen, wo du auch nicht mehr diesen Tourkalender hast von so einer Band mit den Abläufen und so, sondern wahrscheinlich ein bisschen freier bist, was würdest du jetzt sagen, was dir das bedeutet, das Reisen, so dieses Unterwegssein?
Ja, das ist halt.
Also manche glorifizieren das ja so wahnsinnig und für anderen ist es völlig egal. Und also
ja, man muss immer so ein bisschen aufpassen, weil das natürlich auch so ein Statusmerkmal geworden ist, das Reisen. Ne? Wenn man jetzt in so einen Kiosk geht, man sieht total viele Reisemagazine, wenn man irgendwie seine Facebook-Timeline anschaut, dann merkt man, dass Leute sich darüber auch sehr stark profilieren, wo sie schon überall gewesen sind und was sie alles erlebt haben und wo sie jetzt gerade wieder sind. Also das ist manchmal auch unangenehm. Das wird zu so einer ganz unangenehmen Angeberei und so einem Abgeklapper von hier bin ich noch nicht, da muss ich noch hin. Also, ne, also wirklich so ein Profilierungsding. Mhm. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig bei dieser Frage, die mir natürlich oft gestellt wird, weil ich da nicht reinfallen will. Also ich sehe mich nach wie vor echt nicht als Reiseprofi. Ich bin in den letzten Jahren sehr viel unterwegs gewesen. Aber wie man das jetzt alles genau macht oder irgendeinen Plan dahinter hab ich auch nicht. Und es geht mir tatsächlich auch nicht so sehr um so eine vermeintliche Exotik, so möglichst weit weg oder möglichst dahin, wo die anderen noch nicht waren, sondern einfach da, wo man ist, die Augen aufzumachen und zuzuschauen und zuzuhören. Und deswegen gibt es in dem Buch auch Kapitel, die in Thüringen spielen oder in Bremen spielen oder in Augsburg spielen, weil es mir eben nicht darum ging, da vermeintlich exotische Orte abzuklappern.
Also wo auch immer ihr wart, was auch immer ihr erlebt habt, sei es von mir aus auch auf Mallorca oder auch in Bremen gewesen oder in Erlangen oder wo auch immer, meldet euch gerne, ruft mal an. Also Nagel ist ein durchaus interessanter Gesprächspartner, ich kann euch die folgenden 2 Stunden ans Herz legen, aber selbstverständlich ist das eure Sendung eigentlich. 0331 70 97 110, erzählt uns eure Geschichten von unterwegs, die ihr erlebt habt. Du bist ja auch relativ viel als Lesender unterwegs, also sowohl alleine als auch mit anderen Kollegen und spielst da also wirklich wahnsinnig viel, jeden Abend woanders und dann teilweise 10 Tage hintereinander oder so, wenn ich mal auf deine Seite gucke und mir das anschaue und spielst auch in wirklichen Kleinstädten und überall eigentlich. Ist das auch Reisen ist da oder ist das dann wirklich Arbeiten?
Ja, das ist natürlich schwer, da so Grenzen zu ziehen, aber das ist auf jeden Fall unterwegs sein und das ist das, worum es mir geht. Also, ne, ich will da gar nicht so einen großen Unterschied zwischen Reisen und Urlaub und Tour oder sowas machen, sondern es geht darum, irgendwie unterwegs zu sein und zu gucken, was passiert. Und da würde ich Tour auf jeden Fall mit reinnehmen. Also es gibt viele Fotos und Geschichten auch in diesem Buch, die einfach auf Tour entstanden sind.
Drive-By-Shots heißt es, das neue Buch von Nagel. Er bleibt noch bei uns bis Mitternacht. Wir hören was von Frank Turner, nämlich The Road, wie so oft am Anfang dieser Sendung. Und laden euch weiter ein, anzurufen und uns von euren Erlebnissen unterwegs zu erzählen unter 0331 70 97 112. Frank Turner mit The Road gehört im Blue Moon auf Fritz, wo wir heute Besuch haben von Nagel. Er war 16 Jahre lang Sänger der Punkrock, ich weiß gar nicht, später gar nicht mehr Punkband, aber eine Band, die aus dem Punkrock kam, zumindest Muff Potter, und damit dann irgendwann doch von der Schülerkellerband hin zu einer deutschlandweit erfolgreichen Band, jetzt mittlerweile Schriftsteller, Schreibender, Reisender und hat ein neues Buch draußen, das heißt Drive-By-Shots, Geschichten und Fotos von unterwegs, und deswegen laden wir euch ein, eure Geschichten von unterwegs zu erzählen unter 0331 70 97 110. Manuel aus Treptow, was willst du uns erzählen?
Hallo. Grüße euch. Ich möchte weniger eine Geschichte erzählen. Ich möchte vielmehr mit Nagel ins Gespräch kommen.
Ah ja.
Und zwar darüber, ich kenne den Namen oder deinen Namen, Nagel, eher aus einem Lied von Oliver Kolecki.
Aha.
The Power of Rausch.
Ja.
Und da würde ich gerne mal was zu der Entstehungsgeschichte hören, weil dieses Lied ist nämlich grandios. Die Geschichte, die dort von dir vorgetragen oder vorgelesen wird. Und das Lied ist einfach, weiß ich nicht, so ein Lied, also es gibt es einfach nicht nochmal. Total cool.
Ja, super.
Und da würde ich gerne was zu hören.
Das ist tatsächlich ein Auszug aus meinem zweiten Roman, der hieß Was kostet die Welt und spielt an der Mosel. im tiefsten Westen Deutschlands. Eigentlich auch eine Reise, eigentlich sind wir da beim Thema Reise, weil da strandet der Protagonist durch ein paar Zufälle. Und dieser Teil, den ich da mit Oliver Kolecki zusammen vertont habe, Power of Rausch haben wir das genannt, ist eben spielt relativ am Ende des Romans auf einem Weinfest an der Mosel. Und ich hatte damals 5 Songs aus dem Buch mit also 5 Stellen aus dem Buch so mit Beats unterlegt mit einem Freund zusammen, haben dann eine Platte rausgemacht, eine kleine 10 Inch auf Audiolied Records, und Oliver Kolecki hat einen Song davon. Oliver Kolecki hat mich angerufen, wir kannten uns vorher nicht, und er meinte, er hätte einen Song davon, und das jetzt nicht gelogen, auf Radio Fritz gehört.
Na klar, ich meine, Fritz spielt die besten Songs, das weiß jeder.
Das war tatsächlich so, und er meinte, ey, ich habe dich bei Fritz gehört. Ich so, ja, wer bist du denn nochmal? Und er so, ja, wer bist du denn eigentlich? Und dann haben wir irgendwie, er meinte, er macht eine Platte und mit vielen verschiedenen Sängern, und er möchte genau so ein Stück dabei haben, also sowas mit so ein Spoken-Word-Stück eben, wo jemand was erzählt, und meinte, hast du da nicht noch irgendwas? Und ich meinte, ja, das sind ja alles Auszüge aus meinem Buch. Und er meinte, ach was, wusste ich nicht. Und ich habe gesagt, ja, so. Und dann habe ich in dem Buch mal nachgeguckt, ob da noch eine passende Stelle ist, und das war dann tatsächlich diese. Und das ist eigentlich auch schon die ganze Geschichte. Er hatte dann die Musik gemacht, ich habe gesagt, ist gut, aber hier muss es ein bisschen kürzer und da muss es ein bisschen länger, und dann haben wir den Text drauf abgepasst und das aufgenommen, und dann ist es rausgekommen.
Ja, cool. Also wie gesagt, das Lied ist total cool, und ich habe gerade schon mal deinen Kollegen gefragt, ob das möglich ist, das zu spielen. Geht leider nicht, also ich kann es jedem mal empfehlen. Oliver Kolecki, The Power of Rausch, sich anzuhören, ist ein grandioser Track.
Ja.
Ja.
Weißt du, soll ich mal sagen, Martin, hast du schon erzählt, warum?
Wartungsarbeiten.
Ja? Weil wir haben nämlich tatsächlich Wartungsarbeiten an unserer digitalen Library jetzt, deswegen habe ich auch CDs mitgebracht, sonst könnten wir es natürlich spielen, aber ich wüsste nicht, wo ich es jetzt so schnell herkriegen soll.
Ja, ich habe es auch nicht zufällig dabei, wie sonst immer.
Sonst immer. Manuel, ist deine Frage beantwortet?
Ja, klasse. Vielen, vielen Dank.
Hast du nicht Lust, uns noch eine Geschichte von unterwegs zu erzählen, die du erlebt hast? Ich meine, jeder von uns ist irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen weniger unterwegs, oder? Und erlebt Dinge. Kannst du Dinge erleben, wenn du im ICE nach Wuppertal zu deiner Oma fährst?
Also ich habe jetzt echt leider keine interessante Geschichte parat, die, glaube ich, irgendwen interessieren würde. Da bin ich heute nicht kreativ genug, okay, das aus der Gedankenkiste zu kramen.
Wir danken dir trotzdem für den Anruf, Manuel. Bis bald.
Ja, danke euch. Ja.
Tschüss. Also fühlt euch eingeladen, eure Geschichten von unterwegs zu erzählen. Ich werde das jetzt mantraartig wiederholen, bis ihr es alle verstanden habt. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Was habt ihr erlebt? Wirklich auf einer Zugfahrt, auf einer großen Reise, auf einer kleinen Reise, einfach unterwegs, unerwartet vielleicht oder geplant. Wen habt ihr getroffen? Welche spannenden Leute, welche unvorhergesehenen Dinge sind euch passiert? Was habt ihr entdeckt? Was hat euch überrascht, erstaunt? Das kann man im Urlaub, das geht auf Reisen oder auch wenn man beruflich unterwegs ist oder so. Also sobald man, finde ich, das soll jetzt nicht binsig klingen, aber sobald man das Haus verlässt, finde ich, und sich, wie Nagel das vorhin auch sagte, er versucht beim Reisen eigentlich so die Augen aufzumachen, dann ist es gar nicht so wichtig, ob man in Augsburg ist oder in Tahiti oder so. Und ich vermute, euch geht das ähnlich, oder? Also wenn man das Haus verlässt und ein bisschen neugierig ist auf neue Dinge oder so, dann wird man was sehen und dann wird was passieren. Was ist euch passiert unterwegs? Geschichten von unterwegs sind das Thema heute im Blue Moon. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Drive-by-Shots, Stories und Fotos heißt das neue Buch von Nagel, mit dem er auch immer wieder unterwegs ist. Vermute ich mal, dass du jetzt mit dem neuen Buch, warst du schon auf Lesetour mit dem neuen Buch?
Ja, ich habe schon einige Lesungen gehabt, habe jetzt aber noch einige. Zum Beispiel nächste Woche hier in Potsdam.
Donnerstag, glaube ich, kann das sein?
Nächste Woche Donnerstag?
Freitag, okay. Ja. Und wo?
Weißt du, ich glaube, dass es Freitag ist.
Ich guck mal nach, nagel2000.de.
Es ist in der Buchhandlung am Viktoriagarten. Und Donnerstag oder Freitag wäre jetzt auch interessant für mich.
Wäre ganz gut, wenn du hingehst,
ja,
fände ich. Soll auch gut sein. 18.06., was ist denn das für ein Tag?
Ja, genau.
Ist das denn eigentlich, der 18. ist der Donnerstag, genau.
Wirklich?
Ja.
Okay, dann habe ich mich tatsächlich, guck mal, ey, ich wäre echt vielleicht am falschen Tag hingefahren, wenn ich jetzt nicht hier wäre.
Hätten sie dich angerufen. Wie viele Leute kommen da eigentlich zu so einer Lesung von dir mittlerweile? Bist du auch als Schriftsteller mittlerweile schon echt bekannt oder noch von früher, aus Muff Potter Zeiten, oder wer kommt da so hin?
Das kommt wirklich drauf an. In Berlin war jetzt irgendwie, habe ich 2 nacheinander gemacht, weil die erste so schnell ausverkauft war, und das war super. Aber eine Woche vorher war ich in Fürstenwalde und da war es jetzt nicht so ausverkauft, ne? Aber das ist ja auch normal. Also klar, in großen Städten kommen mehr Leute, Und aber manchmal erlebt man tatsächlich auch Überraschungen, dass man irgendwo hinkommt, wo man denkt so, ey, ich habe noch nie von diesem Ort gehört. Neulich war ich in Bernburg zum Beispiel und ich hatte schon mal von dem Ort gehört, das ist nämlich die Partnerstadt von Rheine, wo ich geboren wurde. Aber ich war noch nie da gewesen und habe dann halt gedacht, weiß nicht, 30.000 Einwohner, das wird jetzt schwierig, ne? Da gibt es keine große Szene oder sowas. Und dann sind aber einfach alle gekommen, auch einfach total viele Leute, die noch nie von mir gehört hatten oder so. Und das finde ich mitunter dann sogar am schönsten. Also, dass man einfach vor so einem völlig fremden Publikum liest, was wirklich nur darauf reagiert, was an diesem Abend passiert, was überhaupt nichts, keine Erwartungen oder sowas mitgebracht hat.
Und die dann vielleicht auch hingehen, weil so viel nicht los ist in der Stadt und es stand im Lokalteil oder so als Ankündigung und dann, ja, geht man halt hin.
Genau, ja. Mhm. Und dann gibt's natürlich auch noch Unterschiede, das alte Nord-Süd-Ding, was es bei vielen Bands ja auch gibt, ne?
Ja?
Es gibt so Südbands und so Nordbands.
Ach so,
wir waren immer als Band schon eine Nordband und bei meinen Lesungen kann ich das auch noch so ein bisschen sehen, dass es im Norden einfach immer tendenziell ein bisschen mehr ist als im Süden und so. Aber das läuft alles ganz gut, ja.
Dann liest doch mal was, oder? Dann aus Drive-By-Shots aus dem neuen Buch. Mhm. Dann kommen wir ins Thema und haben einen kleinen Eindruck davon, wie das klingt. Du fängst an mit der allerersten Geschichte gleich?
Die erste Geschichte im Buch, die erklärt ganz gut, wie es dazu kam, dass ich jetzt ein Buch mit Fotos gemacht habe. Ich werde sie nicht komplett vorlesen, das ist ein bisschen zu lang, aber ich nehme mal die ersten ein, zwei Seiten. Da kriegt man so einen kleinen Eindruck, wie ich dazu gekommen bin, auf einmal viele Fotos zu machen.
Okay.
Und die Story heißt Howe Street, Ecke Nelson und spielt in Vancouver in Kanada. Ich bin kein Fotograf. Die Kamera, mit der die meisten dieser Fotos entstanden sind, wurde mir eines Nachmittags in Vancouver auf der Straße geschenkt. Schreibend saß ich auf den Treppen eines Hauses in der Howe Street, Ecke Nelson, als eine junge Frau in einem verbeulten Anorak vorbeikam. »Hey, man«, sagte sie und blieb ein paar Meter vor mir stehen. »Hey«, sagte ich. »Hi«, sagte sie. »Hi«, sagte auch ich. »What are you writing?«, wollte sie wissen. »Ah, just this and that, some notes, you know«, gab ich meine Standardantwort. Sie lächelte. »Can I take your picture?« Eine Kamera mit einem großen Objektiv kam zum Vorschein. Ich fühlte mich geschmeichelt. Introvertierter Schriftsteller wird in den Häuserschluchten von Downtown Vancouver von junger Nachwuchsfotografin entdeckt und schon bald in den Urban Art Ausstellungen hipper Fotogalerien dieser Welt zu sehen sein. So malte ich mir das aus. Crazy Nordamerika. Die junge Frau schoss ein schnelles Foto und stellte sich vor. Vicky war 22, Kunststudentin und lebte bei ihrer Tante in North Vancouver. Wir sprachen übers Fotografieren und ich erzählte ihr von meiner digitalen Rollei, die eine Woche zuvor kaputt gegangen war, sodass ich nun am vorletzten Tag meiner Kanada-Reise nur noch eine Polaroid besaß mit einem letzten, längst abgelaufenen Film, der leider nicht für kunstvolle Farbeffekte, sondern nur für Bilder für die Tonne sorgte. Vicky schwang sich ihre Kamera vom Hals und hielt sie mir hin. »You can have this one.« »Bitte what?« sagte ich. »Take it, I don't need it«, sagte Vicky. Ich war perplex. »But this, it's an expensive camera.« »You can give me your Polaroid instead«, sagte Vicky. »But I don't have it with me right now«, protestierte ich. »And it's a very cheap one. I bought it on eBay for €1.« Das war die Wahrheit. »I don't even have a film for it.« Entschlossen drückte Vicky mir die Kamera in die Hand. Es war eine Nikon D40, nicht unbedingt das allerneueste oder teuerste Modell, aber immerhin eine digitale Spiegelreflex mit einem 105mm Objektiv. Ich hatte noch nie eine so gute Kamera besessen. Sie sagte, ihre Tante habe ihr die Kamera gekauft, weil sie die für die Uni bräuchte, sie habe aber nie wirklich etwas damit anzufangen gewusst. Heute Abend sei ihre Abschlussfeier, morgen haue sie ab nach San Diego, zu viel Gepäck störe dann nur, Besitz sei sowieso nichts als Ballast, außerdem müsse man Gutes tun, dann würde einem selbst auch Gutes widerfahren und eine Kamera verschenkt zu haben, sei doch ein wirklich gutes Omen für ihre anstehende Reise. Vicky hatte offensichtlich einen Hau.
Vielen Dank. Nagel liest aus seinem neuen Buch Drive-By-Shots und zwar die allererste Geschichte. Wie heißt sie? Howe Street?
House Street Ecke Nelson
aus Vancouver begründet dann sozusagen, dass in diesem Buch nicht nur Geschichten zu finden sind von unterwegs, sondern eben auch Fotos von unterwegs. Also das beides im Mix. Und wir haben vorhin schon gehört, eigentlich waren diese Geschichten nur Bildunterschriften und sind dann im Laufe der Zeit zu Geschichten geworden. Ich glaube, die Geschichte endet so, wenn ich mich recht erinnere, dass ihr sagt, let's keep in touch und du hast nie wieder was von ihr gehört. Und sie von dir auch nicht.
Nee, leider, wie das oft so ist, ne, unterwegs. Man trifft Leute und hat irgendwie eine wahnsinnig intensive Zeit zusammen und das lässt sich aber nicht festhalten. Also es lässt sich nicht in irgendwie eine Brief oder E-Mail oder wir besuchen uns ab und zu mal gegenseitig Freundschaft überführen oder nur in den seltensten Fällen, weil man halt in so Ausnahmesituationen sich trifft und da ist irgendwie eine, da müssen halt so bestimmte Sachen irgendwie zusammenkommen, dass das passt und man versteht sich auf einmal vielleicht auch mit Leuten, mit denen man sonst gar nicht so viel gemein hätte oder so, einfach wegen der Ausnahmesituation. Und naja, irgendwie 2 Wochen später sich dann irgendwie zu schreiben, das ebbt dann halt so schnell ab.
Ja, aber versuchst du es trotzdem manchmal mit Reisebekanntschaften schon auch in Verbindung zu bleiben oder hast du es so akzeptiert, dass es in den meisten Fällen für den Moment ist?
Ich habe das so akzeptiert. Also ich habe Leute unterwegs kennengelernt, jetzt vor allem natürlich auf Tour noch viel mehr, mit denen, wo dann auch mal was anderes draus wurde. Aber meistens sollte man einfach echt den Moment genießen, würde ich sagen, und nicht versuchen, so krampfhaft an irgendwas festzuhalten und irgendwas anderes draus zu machen.
Ich finde, man trifft manchmal vor allen Dingen in günstigen Reiseländern Leute, die schon ziemlich lange alleine unterwegs sind und diesen Lifestyle haben, die dann irgendwann auch ein bisschen komisch werden, weil die so gar keine feste Anker mehr haben, super easy kennenzulernen, auch höflich, freundlich, kultiviert, neugierig und so, aber wo man merkt, da ist gar nicht, die sind das so gewöhnt, wirklich von einem zum anderen, alles im Fluss die ganze Zeit.
Auf jeden Fall. Ja. Also viele, vor allem so Backpacker fallen mir da ein, wo ich das oft erlebt habe, so, da geht's jetzt auch nicht wirklich drum, sich zu unterhalten, sondern es geht darum, irgendwie die besten Stories auszutauschen. Oder es, also im Buch wird es auch mal thematisiert, da beschreibe ich das so, dass da jemand Postkarten an sich selbst schreibt, aber er braucht mich dafür. Also ich bin sein Briefkasten quasi, wo er die reinschmeißt, so, aber er will gar nicht, dass da was zurückkommt, sondern er will das halt nur alles loswerden. Und das kenne ich selbst auch so von mir. Also deswegen will ich mich da gar nicht so von frei machen, aber das passiert schon sehr häufig, finde ich. Ja.
Reist du grundsätzlich alleine oder auch gerne mit anderen? Oder?
Nicht grundsätzlich, aber ich habe festgestellt tatsächlich, dass wenn ich alleine reise, die interessantesten Sachen passieren. Auch manchmal die schlimmsten Sachen, die in dem Moment wirklich überhaupt nicht schön sind. Aber zum drüber schreiben ist es natürlich dann doch, man ist einfach weniger abgelenkt. Also wenn du halt irgendwie abends was essen gehst und hast deinen Kumpel oder deine Freundin oder deine Mutter oder wen auch immer dabei, dann unterhaltet ihr euch wahrscheinlich beim Essen oder ne, wenn ihr in die Bar geht oder wenn ihr irgendwo unterwegs seid. So, wenn du da alleine sitzt, dann kriegst du natürlich viel mehr mit und das ist oft total nervig, weil oft will man ja auch gar nichts mitkriegen vom Nebentisch, aber manchmal ist es auch entsteht genau dadurch auch irgendwas Interessantes oder man wird mehr angesprochen oder spricht auch mehr an. Und
aber ich dachte früher auch, dass wenn man alleine reist, lernt man mehr und besser Leute kennen. Ich habe aber mittlerweile festgestellt, dass wenn man mit den richtigen Leuten reist und ein gutes Team ist zusammen und sich gut kennt und gut versteht, können womöglich sogar noch Situationen entstehen, die man alleine gar nicht unbedingt so bezwungen hätte oder herausgefordert hätte oder so.
Ja klar, also eine gute Reisebegleitung ist das absolut Tollste. Also ich bin nicht, es geht mir jetzt nicht, also ich bin nicht so soziophob, dass ich nur alleine reisen kann. Aber weißt du, dieses Ding, was ich gerade vorgelesen habe, dieses Kapitel, das geht ja noch eine ganze Weile länger. Also es geht ja darum, diese wirklich sehr weirde Person, die hat sich im Laufe des Nachmittags, wir haben auch den ganzen Nachmittag miteinander verbracht und sie wurde immer wunderlicher und hat mir aber eben diese Kamera geschenkt und das wäre nie passiert, wenn ich da in Vancouver in der Stadt mit jemandem gesessen hätte und mich unterhalten hätte, weil wir dann nicht ins Gespräch gekommen wären.
Ja,
und das, ja.
Kennst du Andreas Altmann, den Reiseschriftsteller?
Ja.
Der war auch schon ein paar Mal hier zu Gast in der Sendung. Der schreibt ja irgendwie jedes Jahr ein Buch und so. Und der ist ja aber richtig Reiseschriftsteller. Also gibt er auch als seinen Beruf an. Und ich fand das wirklich spannend, was der meinte, weil er hat auch einen Deal mit dem Verlag. Und der Verlag erwartet auch und er will auch und er lebt davon. Er muss ja auch raushauen und so. Und er geht los, um Geschichten zu finden, über die er schreiben kann. Also das ist der Vorsatz. Er würde nicht alleine zu Fuß durch Indien laufen, wenn er nicht den Auftrag hätte, darüber ein Buch zu schreiben. Mhm. Ich kann mir vorstellen, deine Herangehensweise ist anders, oder? Du bist unterwegs als als Typ und wenn da was bei rauskommt, wo du schreiben kannst, ist gut und wenn nicht, dann nicht, oder?
Ja, interessanterweise gibt es, ich habe eine einzige Reise unternommen, um darüber zu schreiben, und zwar nach Kiew letztes Frühjahr, als da gerade die Aufstände waren am Maidan, beziehungsweise die waren gerade so vorbei, es ging gerade so los in der Ostukraine und ich habe gedacht, okay, das ist gerade interessant, ich habe keine Story im Buch, die in Osteuropa spielt und da fahre ich mal hin, da wird sich schon irgendwas finden und ich habe auch ein paar gute Fotos gemacht, die ich auch bei Lesungen gezeigt habe, zu denen ich auch was erzähle. Aber das zu verschriftlichen hat nicht funktioniert. Es ist keine runde Geschichte dabei rausgekommen. Vielleicht irgendwann nochmal. Aber das war die einzige Reise, die ich jetzt für dieses Buch unternommen habe, um drüber zu schreiben. Und genau die ist nicht im Buch gelandet. Also vielleicht.
Spricht man sowas dann auch mit dem Verlag ab? Oder ist das dann deine Sache und du fährst mal los, mal gucken, was rumkommt?
Ja, nee, ich habe das alles relativ bis relativ weit in die Entstehung rein selbst gemacht, bevor ich überhaupt mit Verlagen gesprochen habe. So, weil ich mir auch nicht so sicher war, ob ich war mir lange auch nicht sicher, ob ich das als Buch machen will. Weil, also es ist halt dadurch, das ist durch Lesungen entstanden. Also ich habe irgendwann angefangen, bei meinen Lesungen Bilder zu zeigen, weil es das Ganze total aufgelockert hat, ne? Weg von dieser drögen Lesungssituation, sondern ein bisschen mehr Action und so. Und dazu irgendwie spontan Geschichten zu erzählen, manchmal auch wirklich nur dumme Bilder, was ich auf dem Weg zum Club irgendwo an irgendeiner Wand gefunden habe und irgendwas dazu erzählt und daraus ist halt total viel entstanden und da habe ich dann irgendwann gedacht so, okay, das könnte man mal verschriftlichen und gucken, ob man daraus was machen kann, aber es hat sehr lange gedauert, bis ich dachte, dass das jetzt wirklich genug Substanz hat, um es wirklich zwischen zwei Buchdeckel zu pressen.
Nagel ist zu Gast heute im Blue Moon, früher Sänger von Muff Potter, heute Schriftsteller. Sein drittes Buch ist gerade erschienen, es heißt Drive-By-Shots und darin versammelt sind Geschichten von unterwegs. Und deswegen reden wir heute in dieser Sendung über eben diese und laden euch ein, mit uns ins Gespräch zu kommen und eure Geschichten und Erlebnisse von unterwegs zu erzählen. Sei das von kleinen Reisen, von großen Reisen, kleine Erlebnisse, wahnsinnige Erlebnisse. Erzählt sie uns, wir sind neugierig darauf, unter 0331 70 97 110 nach den Nachrichten wieder.
Fritz. Blue Moon.
Herzlich willkommen zurück. Fühlt euch weiterhin eingeladen, aber echt jetzt mal unter 0331 70 97 110. Bisschen ungewohnt hier 800 Mal das Thema und die Nummer zu sagen, sonst lasst ihr euch doch auch nicht so lange bitten. Wir reden übers Reisen heute, übers Unterwegssein und ihr alle habt schon was erlebt unterwegs. Wir erwarten hier nicht die riesigen Stories und dass ihr irgendwie Blutsbrüderschaft mit irgendwelchen Häuptlingen in Guatemala geschlossen habt oder so. Das können auch kleine Geschichten sein. Also wir sind sehr neugierig auf das, was ihr erlebt habt unterwegs. 0331 70 97 110. Geschichten von unterwegs ist das Thema heute im Blue Moon und ich sage wir, denn weiterhin zu Gast ist der Musiker und Schriftsteller Nagel, der mit seinem neuen Buch Drive-By-Shots hier sitzt. Stories und Fotos von unterwegs sind das und wir reden schon seit einer halben Stunde übers Reisen, würden sehr gerne auch mit euch weiter darüber reden. Ihr könnt auch mit uns ins Gespräch kommen, was von euch erzählen. Also meldet euch mal, soll hier keine Zwei-Mann-Veranstaltung werden.
Also das liegt an mir vielleicht. Das kann
du bist zu sympathisch, haben wir vorhin schon überlegt. Du kommst zu sympathisch rüber. Ob du so sympathisch bist, wissen wir natürlich
nicht. Was ist die Theorie
dahinter?
Du
bist dahinter? Zu nett. Ich bin ja auch sehr nett. Wenn wir uns so nett unterhalten, denken die Leute, das ist ja ein nettes Programm, da will ich nicht stören. Also ja. Wir sollten vielleicht, wenn wir ein bisschen garstiger sein würden, dann...
Oder auch mal schweigen, so ein, zwei Minuten.
Ein, zwei Minuten. Es gibt ja dieses Gerücht, dass wenn man ganz lange schweigt und gar kein Signal kommt, springt irgendwo eine Notfall-CD an, ne?
Ah ja, okay.
Ich glaube, ihr Kollege hat sich da auch das auch mal ausprobiert und so lange geschwiegen. Ich war vergessen.
Aber von dem hat man danach auch nie wieder was gehört wahrscheinlich.
Der hat ganz groß Karriere gemacht danach. Okay. Vergessen, was dann passiert. Nein, wir kommen schon noch mit den Leuten ins Gespräch. Ich glaube fest daran. 0331 70 97 110. Meldet euch mal. Redet mal mit uns. Nagel ist zu Gast. Und Nagel ist einigermaßen viel gereist in den letzten Jahren. Das kann man sehen und lesen in seinem neuen Buch. Könntest du sowas sagen, was dir so die liebste Reise ist? Irgendwas gut geplantes oder was spontanes oder was? Oder ist das, bist du da irgendwie, keine Ahnung, anspruchslos?
Und ich finde tatsächlich, das Beste ist ja die Abwechslung, ne? Also ich meine, das ist ja vielleicht auch der Grund, warum man überhaupt losfährt oder zumindest ein sehr guter Grund loszufahren, dass man irgendwie, man will was anderes sehen, man will raus, man will, man will die Abwechslung so. Und das ist eigentlich das Tollste, finde ich. Also, und ich muss auch sagen, Ich bin ein sehr romantischer Typ und diese ganze USA-Romantik funktioniert bei mir auch immer noch total. Also dieses Mietwagen, lange Strecken, irgendwie Horizont weit weg, Himmel riesig und nicht wissen, wo man abends landet, einfach in irgendeinem Motel so lange wie einchecken, so wenn man keine Lust mehr hat zu fahren oder wenn es einem irgendwo gefällt. Und das spricht mich so total an. Und da ist dann aber wieder interessant, dass das funktioniert nicht, wenn man das 4 Wochen am Stück macht. Also man braucht zwischendurch so ein paar neuralgische Punkte, wo man wann sein will oder was man wo irgendwie sehen will. Vielleicht spielt irgendwie eine Band in 4 Tagen in der und der Stadt, die jetzt noch 700 Meilen entfernt ist. Und man nimmt sich irgendwie vor, okay, ich muss bis dahin da sein. Aber was zwischendurch passiert, ob ich das so jeden Tag so ein Stück fahre und dann irgendwo bleibe oder ob ich mal irgendwie mir richtig Zeit lasse und dann einen Tag nur durchbretter oder so. Dass man so kleine Aufhänger hat, aber ansonsten auch viel Freiheit dazwischen. Das spricht mich am meisten an.
Aber du setzt dir schon auch einen festen Reisezeitraum oder fährst du auch mal los und so mal gucken, wann ich wiederkomme, weiß ich noch nicht. Lass den Rückflug offen.
Das habe ich noch nicht gemacht. Das ist ja auch so teuer, ne?
Ja, keine Ahnung.
Aber ich habe schon Rückflüge umgebucht. Also zum Beispiel, letztes Jahr war ich in Israel, auch eine Geschichte, die im Buch vorkommt, und hatte schon Rückflug gebucht. Und dann habe ich jemanden in einer Bar kennengelernt, der mich gefragt hat, ob ich Lust habe mit Tuvia Tenbohm. Das ist ein israelischer, in den USA lebender Journalist, dessen erstes Buch ich auch gelesen hatte. Das heißt Allein unter Deutschen. Er reist durch Deutschland und schreibt darüber. Und der war gerade dabei, sein neues Buch vorzubereiten, Allein unter Juden, das in Israel spielt. Und
Das sind so Porträts, oder? Das ist kein Roman, ne?
Das ist kein Roman, ist auch Reiseliteratur im weitesten Sinne, so, ja.
Aber er ist, wenn ich mich richtig erinnere, super Israel kritischer Typ, oder?
Also also er ist halt generell so ein bisschen cholerischer Typ, aber auch witzig.
Okay, ich meinte mich zu erinnern, dass er von eher patriotischen Israelis durchaus ein bisschen Gegenwind bekommen hat da für dieses Buch.
Ich glaube, er kriegt von vielen Gegenwind, aber er hat tatsächlich von rechten Israelis sehr viel Zuspruch bekommen für das Buch.
Sehr viel Zuspruch? Ja. Ah ja, okay.
Weil er halt da diese ganze Peace-Industry so entlarvt, also die dieses ganze Zusammenwirken von, also wie viele Europäer sich da halt so einmischen, in dem Glauben, was Gutes zu tun, die aber eigentlich von nicht so viel eine Ahnung haben und so. Das entlarvt er in dem Buch so ein bisschen. Ich kannte das Buch aber da noch nicht, das war noch nicht erschienen. Und wurde halt eingeladen, hey, ich von jemandem Kameramann, der meinte, ey, ich fahre mit Tuvia Tenbohm in die Westbank. So, und willst du nicht mit? Und ich dachte, wow, in die Westbank. So, das ist halt auch nicht so einfach, da einfach nur rumzufahren oder an wirklich interessante Orte zu kommen. Und ich dachte, ich fahre jetzt hier mit Leuten, die sich auskennen, und habe dann halt den Flug umgebucht, um dieses Ding noch mitmachen zu können. Und dann, wir dachten halt, es geht in so palästinensische Dörfer, aber tatsächlich ging es in jüdische Siedlungen in der Westbank. Und das sind halt so streng gesicherte Orte, ne? Und da kann man nicht einfach mal so reinfahren. Und das war sehr das war es wert, den Flug umzubuchen und da auch ein bisschen drauf zu zahlen.
Obwohl du ja eigentlich mit einem deutschen Pass relativ ungehindert in der Westbank reisen kannst, oder? Also ist halt die Frage, ob man sich das antun möchte oder was für eine Infrastruktur man so vorfindet.
Du kannst reisen, aber es ist an manchen Orten wirklich nicht ratsam, mit einem israelischen Nummernschild anzuhalten, ne? Da kann es Ärger geben. Und es ist an anderen Orten, also in den Siedlungen, die sind halt gesichert, da kannst du nicht einfach reinfahren. Da fragen die dich, was willst du denn hier? Und das ist halt nicht für Touristen, also da sind halt viele Orte, die einfach nicht für Touristen ausgelegt sind.
Spielt dir nicht auch in einem deiner Romane irgendwas in Israel, in Tel Aviv, wo du da in Tel Aviv am Strand eine Frau kennengelernt hast, in die du schon verliebt warst, bevor du sie gesehen hast, allein nur von der Stimme?
Ja, das ist einer von den Songs, von denen ich vorhin erzählt habe, die auf dieser, das ist aus Was kostet die Welt? Das war natürlich nicht ich, das ist mein Ich-Erzähler in dem Buch, aber okay, genau, ja. Spielt auch in Israel. Genau, und das habe ich vertont, mit Beats unterlegt. Der Song heißt Tel Aviv, der lief hier auf Fritz dann hat Oliver Kulleski angerufen. Das okay. war tatsächlich die
Ich Geschichte. Glaube, der lief zum den ich habe den ein paar Mal gespielt, als das rauskam, und ich glaube, wir haben den auch gespielt, als du das letzte Mal im Blue Moon
das kann
zu
sein,
Gast ja. warst, mhm. vor ein oder zwei Jahren, weiß ich gar nicht mehr so genau, irgendwie in dieser Zeit. Ja, und bist du sonst gerne in Israel gereist?
Ich finde Tel Aviv vor allem, also Israel ist natürlich sowieso ein total interessantes Land, aber Tel Aviv ist einfach eine tolle Stadt. Das ist schon eine meiner Lieblingsstädte auf der Welt, glaube ich.
Echt, ja? Okay. Ja. Wofür? Also wie würdest du den Vibe beschreiben oder was dich an Tel Aviv fasziniert? Ich habe einen Freund, mit dem fahre ich ab und zu nach Israel, und er will immer nach Tel Aviv und ich immer nach Jerusalem. Und wir streiten uns immer, welche Stadt die spannendere ist. Nicht streiten, aber argumentieren.
Ja, ich meine, Jerusalem ist natürlich geschichtlich betrachtet natürlich die viel interessantere Stadt, und auch das Pulverfass und politisch ist da viel mehr los. Und Tel Aviv ist ja diese komische Oase, wo dann auch viele Israelis sagen, das ist gar nicht richtig Israel.
So. Ja, das ist die Bubble, ne? Das
genau.
ist die Blase, in der ihr
genau.
lebt.
Genau, ja. Aber ich finde genau das da halt auch so interessant an dem Vibe. Also mal ganz abgesehen davon, einfach eine Stadt mit so einem kilometerlangen Strand, und wo direkt hinter dem Strand die Stadt anfängt, und der Strand ist auch nicht irgendwie privatisiert, da sind nicht irgendwie die fetten Hotels, die sich so Strandabschnitte gesichert haben, sondern der Strand ist halt öffentlich zugänglich.
Das stimmt.
So. Das ist schon relativ einmalig so in der Welt. Und ja, und dann halt diese trotzige Haltung, also wie die Leute da halt wirklich sagen, so ey, das ist unser Lifestyle und wir haben hier Bock auf zu feiern und auf Hedonismus und auf diesen Lifestyle, und wir lassen uns das halt nicht kaputt machen, obwohl sie auch ständig in Gefahr sind, irgendwie in die Luft gesprengt zu werden, ne? Und auch viele Selbstmordattentäter da hatten und irgendwie auch Raketen teilweise bis dahin fliegen, meistens nicht, aber sind auch Raketen da gelandet, als wir da waren, aus dem Gazastreifen und so. Und die Leute da sind aber so, ey, wir wollen aber, das ist, wir wollen, lassen uns das nicht kaputt machen, so diese ja. Art zu leben. Das finde ich schon beeindruckend. Ich
finde das echt erstaunlich, wo eigentlich dieses Wählerpotenzial sitzt, was dann am Ende doch wieder Netanyahu gewählt hat und doch wieder auf diese Politik der Angst reingefallen ist, weil die Leute, die ich so, die eher jüngeren Leute, die auch so ein bisschen popkulturell unterwegs sind, die gern tanzen, die gern Bands hören und so, mit denen ich da gesprochen habe, die sind alle so fertig mit dieser Art von Politik, mit dieser Konfrontation, mit diesem Angstschüren und so. Die sind so von ihrer ganzen eigenen Haltung so weit weg davon, dass man sich dann so von außen fragt, wenn man wieder nach Hause fährt, und dann liest man das in der Zeitung, wie da so gewählt wird, dachte, wo sind diese Leute, die immer noch diese Politik wählen?
Ja, aber das gibt es ja an vielen Orten in der Welt. Also ich weiß noch, als ich mal in Istanbul war oder so, da hatte ich denselben Eindruck. So, das kann doch nicht sein. Also das können doch nicht die Leute sein, die Erdogan, die AKP wählen. So, also weil das, aber das ist halt, das spricht halt offensichtlich nicht für die Mehrheit des Landes. Ne, man ist irgendwie die größte Stadt. Istanbul und auch Tel Aviv jeweils in dem Land, aber das ist trotzdem die Ausnahme.
Ja.
Und das ist ja vielleicht in Deutschland auch nicht so anders, weil Berlin ja jetzt zum Beispiel auch jetzt nicht repräsentativ für Deutschland ist in vielem.
Das stimmt. Wenn man jetzt durch Friedrichshain laufen würde, mit den Leuten über ihre politische Grundhaltung reden, würde man eventuell zu anderen Ergebnissen kommen als, keine Ahnung, an der Mosel.
Ja.
0331 70 97 110, unsere Nummer vom Blue Moon. Nagel ist zu Gast. Wir reden übers Reisen, wir reden übers Unterwegssein, was man da erlebt, welche Eindrücke man gewinnt, welche verrückten oder auch normalen oder interessanten Typen man trifft, welche Pleiten man verarbeiten muss, welche unvorhergesehenen Dinge passieren. Und solltet ihr irgendwas davon irgendwann mal erlebt haben, irgendwo in der Welt oder in diesem Land, dann meldet euch gerne. Wir möchten eure Geschichten von unterwegs hören unter 0331 70 97 110. Matthias und Anja in der Leitung. Matthias wartet schon etwas länger. Guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
Matthias, was ist dir widerfahren unterwegs?
Ja, na, ich wollte mir mal ein schönes verlängertes Wochenende machen in Bayern. Bin dann runtergefahren nach München, hab mir München ein bisschen angeguckt und naja, wollte mir dann auch mal Augsburg angucken und bin dann nach Augsburg gefahren. Ja, Hotel, so eine schöne Nacht verbracht, den Tag noch über. Es war dann Sonnabend, Nachmittag so, und naja, dann habe ich ausgecheckt aus dem Hotel, bezahlt und naja, wollte dann mein Auto tanken, weil ich wieder nach Hause wollte dann, und naja, okay, wollte dann Geld holen von der Bank, ja, und dann war meine Karte kaputt. Ja, dann hatte ich kein Geld mehr in der Tasche, kannte da unten keinen. Ja, wie tankt man in sein Auto, um nach Hause zu kommen? Das war so okay. Mein Erlebnis.
Und du hattest keine Zweitkarte, wie viele Menschen heute sagen, oder eine Visa oder eine American, also eine Kreditkarte.
Nee, hatte ich auch nicht. Also da war ich schon wirklich sehr verzweifelt, da wusste ich nie, was ich machen sollte.
Was hast du gemacht? Hast du dich vor den Bahnhof gestellt und mal geguckt, was ist, wenn man nach dem Euro fragt? Naja.
Nee, ganz so schlimm war. So verzweifelt war ich dann doch nicht. Also, naja, ich habe dann probiert, meinen Vater zu erreichen, der dann doch relativ in der Nähe wohnte. Also, was heißt relativ, wären auch 3 Stunden gewesen, aber der war geschäftlich unterwegs. Ja, und dann blieb mir halt nichts anderes übrig, als irgendwann dann mitten in der Nacht zu sagen, okay, fährst du jetzt Richtung München. Dann kam ein großer Autohof mit einer großen Tankstelle drauf und ja, aufgefahren, Auto getankt, Karte gegeben, oh, Karte nicht lesbar, was machen wir jetzt? Ja, gut.
Ach so, also wissentlich, ja. Du wusstest, sie wird ja, nicht funktionieren, genau. Hast aber erstmal getankt und dich
genau.
Gar nicht doof.
Ja, musste ich, aber was blieb ein anderes übrig, aber das war auch so mit das teuerste Tanken. Also wie gesagt, 60 Euro vollgetankt, bin am nächsten Tag nicht gekommen, probiert irgendwie ausfindig zu machen da, wie was da genau war, wusste ich nicht mehr. Ich wusste nur, das war eine Autobahn, ein großer Rastplatz. Naja, hab dann aber irgendwie keine Telefonnummer rausgefunden, dass ich da irgendwie Kontodaten oder so, dass ich da Geld überweisen konnte. Naja, und dann kam auch nach 2 Wochen die Post. Dann waren es keine 60 Euro, waren es 120 Euro.
Moment, aber ich verstehe nicht ganz. Das heißt, du bist dann aber zur Kasse, konnte nicht gelesen werden und die Leute haben dich dann fahren lassen, nachdem sie Personalausweis angeguckt haben? Oder wie ging das dann?
Nein. Also ich bin dann rein, Karte nicht lesbar. Und dann haben wir da bestimmt 10 Minuten probiert, die Karte irgendwie sauber. Und dann hat sie mir gesagt, da draußen ist ein Bankautomat, probier es da mal. Und dann habe ich zu ihr gesagt, das ist genau dasselbe, Karte nicht lesbar, scheiße, was machen wir jetzt? Dann hat sie gesagt, ja, bist du hier noch länger? Und dann hat sie gesagt, nee, ich wollte eigentlich jetzt nach Hause und so. Und dann hat sie eine Kopie von meinem Ausweis gemacht. Und dann hat sie gesagt, ja, du musst halt binnen 2 Tagen musst du das Geld also hierher bringen. Und die hatten auch keine Rechnung oder nichts gegeben. Naja.
Okay. Und halt du hast nicht binnen 2 Tagen dieses Geld bar zurückgebracht, verstehe.
Ja, genau.
Ja, okay. Und dann
kam die halt Kosten.
Ja. Genau. Ich hab mal aus Versehen Benzin geklaut. Also manche machen das mit Absicht, aber ich bin einfach weggefahren, hab's total vergessen. Und da kam auch echt irgendwann ein Brief von der Polizei und so. Also die filmen das und dann ganz krass.
Genau. Naja, bei mir war es ja so, die haben es ja dann trotzdem gefilmt, aber haben dann halt eine Anzeige mussten dann eine Anzeige machen wegen Benzindiebstahls. Und dann musste ich 120 Euro überweisen, habe ich auch sofort gemacht. Und wiederum 2 Wochen später kam dann Post vom Amtsgericht in München und da hatte ich dann Stellung zu nehmen und dann habe ich denen das erklärt, habe ich da angerufen, habe gesagt, hier, ich war in der Not heraus. Oh, Herr Böttcher, wenn Sie das jetzt so machen, dann ist das ja aber vorsätzlich. Na, dann halten wir mal lieber die Füße still, dann überweisen Sie das. Dann sollte ich 180 Euro an eine Gemeinde hier in Stiftung zahlen. Und dann war das war das Thema erledigt. War der teuerste Tankbesuch meines Lebens.
Matthias, du bist LKW-Fahrer vom Beruf, ne?
Richtig,
ja. Mein Redakteur hier gesteckt hat. Wie ist denn das als LKW-Fahrer eigentlich? Was erlebt man da auch? Wir reden über Geschichten, die man unterwegs erlebt in dieser Sendung. Passiert da schon noch diese gewisse LKW-Fahrer-Romantik, dass man tatsächlich eine Freiheit empfindet oder Leute trifft, in Gegenden kommt oder so? Oder ist das am Ende so durchgeplant und so durchorganisiert, dass da außer Schlafen und Fahren auch gar nichts passiert?
Also ich denke mal, früher meine Eltern oder so, wenn die LKW, also so ist Eltern, das Alter von meinen Eltern und so, die hatten das bestimmt noch, aber in der heutigen Zeit nicht mehr. Also es ist wirklich nur Stress. Also kann es auch keiner erzählen, ganz ehrlich.
Wie lange machst du das schon?
Seit meinem 20. Lebensjahr.
Das heißt?
Na, 8 Jahre.
Ah ja, okay. 28, hast du vorhin gesagt, ne? Ja.
Genau. Ja, also da ist auch schon viel passiert, gerade in, so als Fahranfänger. So viele Sachen passiert. Ja. Also
erzähl uns eine Geschichte aus deinem LKW-Fahreralltag, die uns also überraschen wird.
Die leichtsinnigste Geschichte, die ich mal gemacht habe, da bin ich aus Frankfurt am Main gekommen und fahre die Autobahn hoch. Ich glaube, das ist die 4, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 4 und die ist zweispurig, ohne Seitenstreifen. Und dann leicht bergig, mitten in der Nacht, Nebel und auf einmal vom Anhänger der Luftschlauch ist geplatzt. Und wenn der Luftschlauch platzt, blockiert der Anhänger vom LKW. Ja, und dann habe ich da gestanden, rechte Spur und ja, habe dann auch nicht so schnell geschalten, dass es am Anhänger einen Knopf gibt, dass man die Bremse entriegeln konnte und habe da zwischen Anhänger und LKW stand, habe probiert, den Schlauch wieder zu flicken. Die LKW-Fahrer sind an mir vorbeifahren, haben gehupt, ich bloß mit Warnblinkanlage mitten in der Nacht bei Nebel, also das war schon sehr leichtsinnig von mir. Im Nachhinein sehr lebensmüde.
Sehr lebensmüde, ja.
Ja, sehr, sehr lebensmüde.
Ich habe neulich mal einen gesehen, der parkte quasi auf der Abfahrt noch. Also es war so wahnsinnig viel los auf diesem Autohof, dass der eigentlich de facto noch auf der Autobahn stand und sich ganz hinten angereiht hat. Das war auch lebensmüde, würde ich sagen. Vor allen Dingen für mich.
Und jetzt hat man man immer, also das hat man ja überall. Also ja, ja genau.
Also so krass hatte ich das noch nicht gesehen. Also ich dachte, der Nächste stellt sich auf die rechte Spur.
Also wo sollen sie denn anders hin? Wenn sie Pause machen müssen, wo sollen sie denn hin? Hm. Nehmen sie die hohe Strafe in Kauf? Nee, also stellen sie sich vor der Auffahrt oder Abfahrt oder im Tankstellenbereich, also da, wo man tankt, da stellen sie sich hin. Also,
das ist echt krass, oder? Du musst Pause machen und wenn alles besetzt ist?
Ja.
Was, aber da muss es doch irgendeine Regelung für geben, Matthias, oder? Du kannst ja, also der,
naja,
du hast da wahrscheinlich so eine Karenz und dann musst du eben abfahren und dich irgendwo anders hinstellen oder so.
Naja, du hast deine 9 Stunden Fahrzeit und 2-mal die Woche kannst du verlängern auf 10. Hm. Ja, und wenn du dann deine 9 Stunden rum hast, dann musst du halt stehen. Wenn du das mit einkalkulierst, sag ich mal eine halbe Stunde suchen, um einen Parkplatz zu finden, dass du über Nacht schlafen kannst, dann ist es gut, aber meistens hast du ja dafür gar keine Zeit.
Bist du gerade auf dem Bock?
Ja, klar.
Wo fährst du hin?
Nee, ich fahre jetzt Nachtexpress Berlin. Also ich fahre jetzt nicht mehr Fernverkehr aus. Also familiären Gründen mache ich das nicht mehr. Nur noch nachts überfahren, tagsüber dann zu Hause ein bisschen schlafen, kann man sich um alles kümmern.
Ja. Also ich fahre auch viel nachts Auto in Berlin. Das ist geil, oder? Nachts ist das super.
Ja, in der Stadt. Nachts ist, also Berlin, also boah, geil. Man kann wirklich, man kommt überall durch, wenn die Ampeln nicht wären. Genial, wirklich.
Also dann noch die Fußgänger... Genau. Abschaffen.
Naja, gut, aber so viel laufen ja nachts nicht rum.
Das stimmt.
Mal hier und da ist noch ein paar Besoffene, die da probieren, vor dem LKW zu springen, aber naja.
Neulich hat mir ein Borussia Dortmund-Fan an der Ampel gegen den Reifen gepinkelt. Nach dem Pokalfinale.
Ja, mich haben sie auch angepöbelt. Also, egal. Drüberstehen und weiterfahren.
Danke für den Anruf, Matthias. Gute Fahrt.
Kein Problem.
Vor allem drüberstehen, wenn Leute versuchen, einen anzupinkeln. Das ist gar kein schlechter Trick. Nagel, wollen wir mit Anja sprechen aus Neukölln?
Natürlich.
Hallo, ja, Anja, hallo. Guten Abend.
Hi.
Anja, also Geschichten.
Als erstes fällt mir jetzt gerade mal ein, wegen Nachtfahren. Ich bin früher nachts Taxi gefahren. Ja, aber ist schon lange her.
Wie reist du jetzt? Was
jetzt
erlebst du so?
Ich rufe eigentlich an, weil ich das, also mich hat das total angesprochen mit diesem Alleine-Reisen. Genau, also das war der Punkt, was mich irgendwie angesprochen hat.
Ist es dein Ding auch, oder?
Ja, total eben. Und ganz viele können es nicht verstehen. Also ich höre dann immer so, dass du dich das traust und ja, also wie kann man das? Oder dass man das auch total langweilig findet und so. Und für mich ist das ein richtiger Luxus, alleine zu reisen. Also ich mache jetzt keine, also ich habe das vorhin schon gesagt dem Kollegen, ich mache ja keine jetzt Weltreisen oder sowas, aber das geht auch einfach nur an, weiß nicht, also in Prag war ich jetzt im letzten Jahr und an der Ostsee, in Schweden mal, in Porto, also so solche Geschichten.
Warum reist du so gerne alleine? Was findest du dann, was du zu zweit oder mit mehreren Leuten nicht finden würdest?
Also erstens, glaube ich, ist es tatsächlich diese Unabhängigkeit. Also das auch, glaube ich, also habe ich jetzt gerade gedacht bei dem Gespräch mit dem LKW-Fahrer, so dieses allein unterwegs sein, finde ich schon mal irgendwie so romantisch. Aber nicht nur romantisch, wenn man es hört, sondern weil ich es ja erlebt habe. Also ja, einfach, dass man so unabhängig ist und nicht so weiß, wo es hingeht.
Und sich nicht so viel absprechen muss, sondern spontan mal die Richtung ändern kann, wenn man denkt,
Genau. Okay,
ich wollte eigentlich geradeaus, aber diese Gasse hier links sieht irgendwie... Da könnte irgendwas Interessantes lauern, da gehe ich jetzt mal einfach lang.
Ja, und also was auch noch dazu kommt, also das höre ich immer von diesen anderen Leuten, die das bei mir nicht verstehen können, also dass die immer dieses Gefühl, oder also wenn ich dann frage, so warum sie für die das komisch ist, dann kommt oft so, ja mit wem kann ich mich dann austauschen? Und das verstehe ich nicht so ganz. Also ich denke mal, warum muss ich das jetzt, warum muss ich mich darüber mit jemandem austauschen, was ich gerade erlebe?
Naja,
also ich finde das halt total klasse, dass ich das für mich erlebe.
Aber natürlich, also ich finde es schon nachvollziehbar, dass man darüber zumindest nachdenkt, wenn es ist ja schon was anderes, wenn man zu zweit reist, einen aufregenden Tag hinter sich hat, abends vielleicht noch ein bisschen irgendwo sitzt, den Tag ausklingen lässt und gemeinsam reflektiert, was da eigentlich passiert ist, wie man das eigentlich einordnet, oder ob man es mit sich alleine ausmacht, vielleicht was aufschreibt dazu oder ein bisschen einfach nur denkt, oder? Also es ist schon ein Unterschied, also finde ich auch ein enormer Unterschied.
Ja, aber ich war, also
Findest du nicht, Nagel? Entschuldige.
Ich für mich, es ist vielleicht ein Unterschied, aber tatsächlich ist es ja auch mittlerweile so, dass sich sowieso ständig alle über alles austauschen. Und ich finde, das kann ja ein totaler Genuss sein, das mal nicht zu machen.
Digital, meinst du?
Genau, zum Beispiel. Also, dass man über alles alles bei Facebook postet oder twittert oder sich SMS oder E-Mails oder, ne, also man ist ja nicht mehr weg. Also man kann ja nicht mehr weg sein. So, man ist ja nicht irgendwie, ich fahre jetzt in Urlaub und wir sehen uns in 3 Wochen wieder und vielleicht ist die Postkarte, die ich dir schreibe, ein bisschen schneller da als ich, aber wahrscheinlich nicht. So, dass man wirklich einfach mal raus ist. Das geht ja nicht, das geht ja kaum noch. Und das ist, glaube ich, dann tatsächlich auch der Reiz an diesem Alleinereisen, dass man das wenigstens so ein bisschen noch hat und so ein bisschen steuern kann, wann man sich jetzt austauscht und wann nicht.
Mhm. Ja. Anja, wie machst du das auf Reisen? Schreibst du, keine Ahnung, Mails nach Hause, postest Sachen in sozialen Netzwerken oder bist du ganz für dich?
Also dummerweise habe ich seit kurzem jetzt auch ein Smartphone und was ich total schade finde, weil jetzt bin ich halt auch so, dass ich dann tatsächlich, wenn ich reise, dann, also was ich halt immer mache, ist fotografieren ohne Ende. Also sehr viel, sag ich mal. Also es ist einfach eine Leidenschaft von mir. Und seitdem ich jetzt dieses Smartphone habe, also seit ein paar Monaten, sitze ich dann tatsächlich abends, wenn ich in einer Pension bin oder wo auch immer ich wohne, da und poste das. Und finde es aber eigentlich jetzt richtig schade. Also
dann hör auf. Lass es doch. Ja, gönnst dir doch das nicht so zu tun.
Einfach. Ja, also das ist total blöd irgendwie. Also vorher habe ich das eben nicht gemacht. Und das fand ich eben diesen Luxus, dass ich eben kein Internet hatte, gar nichts. Und ich wollte auch nie eins, aber ich muss sagen, ich habe das jetzt irgendwie geerbt, weil mein Vater verstorben ist. Vor einigen Monaten als nicht so lustig, aber irgendwie, er wollte immer, dass ich dieses Smartphone habe und ich wollte es nicht und jetzt dachte ich so, okay, ich habe es jetzt so in Angedenken an ihn, aber ich muss damit jetzt lernen, umzugehen auf Reisen, dass ich das eben nicht mehr mache.
Okay, du bestückst aber nicht weiter seinen Facebook-Account.
Nein, nein.
Gut, nicht berührt.
Nein, aber das fand ich eben tatsächlich so schön, wenn ich auf Reisen war. Also jetzt gerade auch was mir jetzt ad hoc einfällt in Porto, dass ich da eben einfach durch die Stadt lief und eben damals, als ich das noch nicht hatte, zwar Fotos gemacht haben, da habe ich abends schon mal mir die Fotos angeguckt irgendwie, aber ansonsten habe ich hauptsächlich entweder auf den Ozean oder auf den Douro oder ja, auf die Menschen geschaut und inzwischen gucke ich dann doch viel auf mein Smartphone.
Das ist tatsächlich ein bekanntes Problem, ne? Also das kennen viele, glaube ich.
Ja.
Man muss es halt lernen, glaube ich.
Ja, das genau. Also ich glaube, das kriege ich dann auch dahin.
Mit Reiseführern ist es ja genauso. Also ich meine, Reiseführer sind total praktisch, aber manche Leute schaffen das ja nicht, die irgendwann mal wegzulegen und werden so zum Sklaven ihres Reiseführers und denken, sie müssten das jetzt alles abklappern, die ganzen Sehenswürdigkeiten und so. Und da gehört es, glaube ich, beim Reisen auch dazu, dass man einfach nicht die ganze Zeit auf sein Smartphone oder in den Reiseführer schielt, sondern auch einfach mal irgendwie den Kopf hochnimmt und guckt, was ist hier eigentlich. Und aber das Problem ist, glaube ich, total verbreitet.
Aber findest du, Nagel, dass so digitale Kontaktmöglichkeiten auch gegen so eine gewisse Einsamkeit mal helfen können? Weil
natürlich.
Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Anja, oder also wenn man alleine reist, ist man alleine und nicht einsam, aber trotzdem gibt es, glaube ich, auch schon einsame Momente, wo man sich eigentlich jemanden wünschen würde, wo vielleicht was nicht so läuft oder wo man auch vielleicht was Schönes teilen möchte oder so, oder? Also es ist nicht nur immer die reinste Freude, alleine zu reisen, oder?
Also ich bin halt bisher noch nie so lange alleine gereist. Es waren so das Höchste waren 2 Wochen. Und das ist ja jetzt wirklich überschaubar. Und in der Zeit, muss ich sagen, fand ich es eigentlich schöner ohne die Möglichkeit. Auch wenn ich mal 2 Wochen irgendwie in Spanien war oder so, dann bin ich zwar auch mal ins Internetcafé, aber abends, also wie gesagt, habe ich dann wirklich ohne sowas verbracht. Und es war eben wunderschön, also es ging auch ohne. Aber ich glaube halt, ja, also wenn ich jetzt länger auf Reisen wäre, was ich demnächst vielleicht vorhabe.
Wohin?
Also ich weiß es noch nicht. Also ich habe gerade ein bisschen so die Möglichkeit und Zeit. im nächsten Winter denke ich, dass ich mal echt so ein paar Wochen richtig auf Reise gehen kann, auch weiter weg. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt.
Also Reiseziel noch nicht ganz festgelegt?
Nee, überhaupt noch gar nicht.
Aber irgendein Winterziel, also vielleicht nach Asien?
Ja, also gar nicht. Also ja, irgendwie vielleicht ins Warme oder so, aber das war sehr unsicher. Noch keine Ahnung.
Aber auf jeden Fall alleine und du wirst uns hoffentlich an anderer Stelle dann von deinen Erlebnissen berichten, wenn es passt.
Ja, genau. Also was ich noch sagen wollte auch, war eben, also das mir schon aufgefallen, oder was ich halt wunderschön fand, auch bei dem Alleinereisen, eben, dass man immer sehr viele Leute kennengelernt hat. Und also ich hatte auch immer das Gefühl, dass immer die Leute auf mich zukamen und mich mitgenommen haben. So. Mhm. Ja, okay.
Spricht für deine positive Ausstrahlung.
Ja.
Sehr wahrscheinlich, oder? So unsympathische Menschen nimmt man ja ungern mit. Anja, herzlichen Dank für den Anruf.
Ja, gerne.
Ciao.
Viel Spaß.
Fritz.
Hendrik Schröder. Blue Moon.
Eine Stunde haben wir noch Zeit für eure Geschichten, für eure Anrufe. Nagel ist zu Gast heute im Blue Moon. Er war viele Jahre Sänger der Band Muff Potter. Vielen von euch, einigen von euch bestimmt noch ein Begriff. Jetzt seit einigen Jahren schreibt er hauptsächlich neben so ein paar anderen Sachen. Und jetzt ist sein drittes Buch erschienen. Das heißt Drive-By-Shots, Stories und Fotos. Und es sind Stories und Fotos von größtenteils unterwegs. Ich glaube, eine Geschichte spielt in deiner Wahlheimat Berlin, Nagel. Aber der Rest ist dann doch unterwegs entstanden.
Genau, ja.
Genau, und deswegen reden wir heute über das Unterwegssein. Und wir möchten gerne von euch wissen, wie ihr reist, wohin ihr gerne reist, was ihr da erlebt habt, was so eure Art ist zu reisen. Also wir sind gerade so ein bisschen hängen geblieben beim Alleinreisen, weil Nagel auch viel alleine gereist ist. Anja hat gerade angerufen, auch so eine Lanze gebrochen fürs Alleinreisen, weil man einfach andere Dinge erlebt, mit einer anderen Intensität auch womöglich rangeht, anders den Dingen auch ausgeliefert ist und so. Also wir reden über diese Dinge rund ums Reisen, ums Unterwegssein. Und wir möchten gerne von euch wissen, was habt ihr erlebt? Was sind eure schlimmsten, eure schrecklichsten, eure schönsten, bemerkenswertesten, lustigsten, beknacktesten Stories und Geschichten und Erlebnisse von unterwegs? Können ja Kleinigkeiten sein, die euch irgendwo passiert sind. Vielleicht habt ihr Lust, von einer ganz großen Reise zu erzählen, wie ihr reist, ob mit einem besten Freund, mit einer Freundin, ob alleine, ob Backpacker, was so euer Ding ist. Also lasst uns über das Unterwegssein sprechen in dieser Sendung. 0331 70 97 110. Fühlt euch ganz herzlich eingeladen. Nagel, wollte ich gerade nochmal wissen, weil ich finde es ein interessantes Thema, diese Art von ja alleine sein versus einsam sein. Und gerade auf Reisen, wenn man sich dazu entschieden hat, alleine zu reisen, passiert dir das? Also, dass du dich wirklich dann auch zu alleine fühlst und so? Und wenn ja, ist das dann eigentlich ganz gut fürs Schreiben? Weil dann, ja, es ist ja was, wo man sich da, oder ist das so eine alte Romantik, die für dich nicht gilt?
Nee, ich schreibe viel unterwegs, ne? Ich schreibe halt jeden Tag irgendwas auf und so, aber das ist kein literarisches Schreiben. Das ist jetzt nichts, was ich irgendwie so verwerten würde, beruflich sozusagen. Deswegen, aber ich habe tatsächlich, ich langweile mich nicht alleine. Also ich könnte jetzt einfach noch mal eine Stelle aus dem Buch vorlesen, wo es halt genau darum geht.
Sehr gern.
Weil mir das tatsächlich einfach nicht passiert.
Mhm. Aber gut, langweilen und sich zu alleine fühlen ist womöglich auch noch ein Unterschied.
Es ist was anderes. Ich meine, es ist ja wie bei allen Dingen, es macht keinen Spaß, nichts zu tun, wenn man nichts zu tun hat. Ne? Und es ist auch nicht schön, alleine zu sein, wenn man nicht alleine sein will. Mhm. Oder so. Aber man hat ja die Möglichkeit, man nicht alleine zu sein. Gerade unterwegs, finde ich, ist es halt, also ich kann mir das unterwegs einfach nicht so vorstellen, dieses Gefühl von Einsamkeit. Viel mehr, also ich assoziiere so Einsamkeit viel mehr mit irgendwie festgebunden an so einem Ort zu sein und irgendwie eingesperrt, nicht rauszukommen, irgendwie Monotonie, Eintönigkeit und dass daraus so ein Gefühl von Einsamkeit entsteht, obwohl man Menschen um sich rum hat irgendwie, obwohl man vielleicht nicht alleine lebt oder so, aber dass da trotzdem so ein Gefühl von Einsamkeit viel eher entsteht als irgendwie unterwegs. Oder zumindest ist es meine Assoziation, aber das ist, glaube ich, auch wenn es jetzt so phrasenmäßig klingt, aber es sind halt alle unterschiedlich und es ist bei allen total unterschiedlich ausgeprägt. Und in meinem Freundeskreis gibt es das auch, also, dass Leute sagen, ey, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich hasse es, alleine unterwegs zu sein. Mir wird langweilig und ich will ich will zu meinen Freunden. Mhm. So.
Naja, ist ja auch legitim. Also es ist ja nicht, genau. Zeichnet einen ja jetzt nicht aus, wenn man, das ist einfach nur eine andere Art von
Aussehen. Genau, eben, darum geht's, ja. Mhm. Und das muss man dann irgendwie erkennen und da das, was draus machen.
Was ist das für eine Stelle, die du liest jetzt?
Ja, ich wollte jetzt nochmal eine Lanze fürs Alleinreisen brechen. Ja. Sagen. Das ist ein Kapitel, das spielt irgendwann in Dublin in Irland, aber so weit kommen wir jetzt gar nicht. Das heißt, ich lauf allein. Das ist ein kleiner Seitenhieb auf die Punkband Hammerhead und ihren Hit Ich sauf allein.
Ja, aber ein Riesenhit.
Riesenhit.
In dem sich auch so mancher wiederfinden kann.
In dem man sich auch wiederfinden
also,
kann, ja.
Also, ich will heute keinen mehr sehen. Also sinngemäß, ich bleib zu Hause, ich sauf allein. Und das auf eine wirklich sehr stumpfe, aber sehr geniale Punkmusik.
Mhm, genau.
Aus Hannover kommen die, oder? Kann das
aus, nee, aus Bonn und, ja. Und dem Westerwald.
Okay, gut.
Genau. Genau, und das geht so. Aber ist dir denn nie langweilig, wenn du alleine unterwegs bist? Eine häufig gestellte Frage, die ich jedes Mal ehrlichen Herzens verneine. Ich habe mich noch nie gelangweilt, wenn ich alleine war. Ich langweile mich nur, wenn ich unter Menschen bin, die sich langweilen, wenn sie einen damit anstecken und man sich gegenseitig anödet und runterzieht. Langeweile ist ein Biest, das von sich selber zerrt und es ist immer hungrig. Alleine fühle ich mich immun gegen diesen schrecklichen mentalen Zustand. Die Weile vergeht mir eher zu schnell als zu langsam. Selbst an sehr öden Orten kann man schließlich immer noch lesen, schreiben, schlafen oder sich in der Nase bohren. Vier Tätigkeiten, wegen denen ich mir sogar zu Hause wünsche, jeder Tag hätte 8 Stunden mehr. Ich liebe es, alleine unterwegs zu sein. Man sieht mehr, man hört mehr, man ist aufmerksamer und weniger abgelenkt. Alleine sein ist aufregend. Manche nennen es Autismus. Für mich ist es eine Party. Im ICE dagegen empfinde ich regelmäßig ein Gefühl der Erleichterung, wenn sich endlich jemand auf den freien Platz neben mir setzt. Wahrscheinlich, weil ich dann nicht mehr bei jedem Halt befürchten muss, dass sich bestimmt gleich jemand neben mich setzt. Wenn das Unangenehme eintrifft, muss man sich wenigstens nicht mehr damit herumquälen, dass bestimmt bald etwas Unangenehmes passieren wird. Die Angst vor der Katastrophe ist stressiger als die Katastrophe selbst. Wie jeder Paranoiker bestätigen könnte, ließe er nur mal kurz von seiner Paranoia ab.
Eine weitere Lanze gebrochen fürs Alleinereisen aus dem neuen Buch von Nagel, Drive-By-Shots, Stories und Fotos. Stories und Fotos von unterwegs sind das größtenteils. Weißt du, was mich noch neugierig macht? Also ich habe die Geschichte jetzt natürlich gelesen, aber du hast eine Geschichte drin, das heißt, die heißt Wirf das Handtuch, El Aurassi. Auch mhm. Richtig ausgesprochen. Spielt in Algerien, wo ihr mit der Band wart, mit Muff Potter, die Band, in der du lange Jahre gespielt hast, die du auch gegründet hast, die deine Band war. Wie war das da, also es ist jetzt schon ein paar Jährchen her, aber die Geschichte ist ja im Buch, wie war das so als Punkrock, als Rockband in so einer Region zu reisen? Ist da, also war das so aufregend, wie ich mir das jetzt vorstelle oder am Ende doch auch vom Goethe-Institut organisiert, Konzert hier, Hotel da?
Nee, das war schon sehr aufregend, ja. Wir waren in Marokko, in Tunesien und in Algerien und das Skurrile war, dass zu der Zeit, gerade das war 2007, und Tokyo Hotel waren gerade durchgestartet mit Durch den Monsun. Und das war ja ein Riesenhit auch in Frankreich. Und das wusste ich da auch bis dahin nicht, aber es war ein Riesenhit in Frankreich und hat darüber eben auch die ehemaligen Kolonien erreicht, also eben auch Algerien zum Beispiel. Und wir wurden die ganze Zeit auf Tokyo Hotel angesprochen und es waren einfach Teenager da, also die vom Goethe-Institut haben das auch erzählt, dass es so einen totalen Run auf Deutschkurse gab seit dem Erfolg von Tokyo Hotel.
Echt?
Ganz viele Kids wollten halt Deutsch lernen und es kam tatsächlich nach dem Konzert in Algerien, in so einem Kino war das, Jugendliche haben uns umringt und haben uns halt erzählt, ja, wir sind so große Tokyo Hotel Fans, die haben leider noch nicht hier gespielt, aber jetzt seid ja ihr gekommen. Und das fanden wir natürlich interessant, weil wir uns natürlich nicht so sehr Tokyo Hotel mäßig selbst wahrgenommen haben, aber man dann einfach mal sehen muss, okay, aus nordafrikanischer Perspektive gibt es da aber wirklich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, ne?
Mhm.
Schlagzeug, Bass, Gitarre, deutschsprachiger Gesang. Man muss es dann schon sehr, also man, die Wahrnehmung verschiebt sich einfach. Man denkt so, ja klar, klar, zu Hause würden wir uns irgendwie von Tokyo Hotel und dieser Art Musik vielleicht distanzieren, aber sind da denn wirklich so viele Unterschiede, jetzt mal so von außen betrachtet? Und ja, man sieht es auf einmal alles wieder anders.
Das ist schon. Gibt es ein Land, wo du nicht mehr hinfahren würdest? Du sagst, nee, das hat mich enttäuscht oder ich habe nicht das da gefunden und das war ja ganz anders oder doof?
Ich ich glaube, ich muss nicht so schnell wieder nach Ägypten oder beziehungsweise nicht so schnell wieder ans Rote Meer. Ich war da ein paar Mal zum Tauchen und das ist natürlich ganz, ganz toll, da tauchen zu gehen. Aber unter Wasser ist es der Himmel und über Wasser einfach die Hölle, weil es natürlich so reine Bum-Bum-Bum-Ballermann-mäßige Touri-Orte sind mittlerweile. Also wahrscheinlich gibt es auch noch andere Flecken, aber das, was ich gesehen habe. Und das werde ich mir so nicht mehr antun, weil man muss schon irgendwie dann 6-mal am Tag tauchen gehen, um das
hier okay. auszuhalten. Das hält der Körper aus, ja? 6-mal am Tag
tauchen. Nee, ich glaube, 6-mal war ich noch nie, aber 4-mal war ich mal. Okay.
Aber ich glaube, stimmt, in dem Buch ist eine Geschichte drin aus Masalam oder aus Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh, du gehst tauchen, hast einen Tauchpartner, der, warte, lass mich überlegen, ich habe es jetzt auch nicht auswendig gelernt, aber der...
ich auch nicht, leider.
du hast es geschrieben. Taucht zu tief, muss dann wieder hoch und da das beim Tauchen so eine Regel ist, dass die Tauchpartner zusammen sind, müsst ihr gemeinsam wieder hoch. Abends trinkt ihr dann zusammen Bier, du hast keine Lust auf die, verabschiedest dich, gehst dann alleine essen, wirst dabei offensichtlich gesehen und dann ist es dir nachher peinlich und dann das Ende weiß ich nicht
mehr. Ja, man ist also diese so Taucher, das sind ja halt, das ist ja auch wieder so ein Urlauberstolz irgendwie, ne? Die sind, also Taucher sind keine normalen Touristen, Taucher sind Taucher. Und darauf legen sie auch sehr viel Wert.
Also das stimmt, das habe ich auch schon
beobachtet. Es geht sehr viel um Distinktion dabei auch, ne? Und das geht es ja sowieso immer beim Reisen. Das ist ja eben das, was ich am Anfang auch schon mal meinte, wovon ich mich auch irgendwie abgrenzen will. Dass so wie Spießer am liebsten über Spießer lästern, tun Touristen nichts lieber, als über Touristen zu lästern. So. Und das ist ja, ne, oder Zugezogene lästern über Zugezogene. Weißt du, man kennt es ja überall so. Und bei Touristen finde ich das schon sehr ausgeprägt und bei Tauchern auch. Und ja, und da geht es dann darum, dass es natürlich immer irgendwie eine Gemeinschaft ist, aber man will sich auch voneinander abgrenzen und manche sind schon, können das schon besser und wollen nicht mit den Anfängern. Und ich habe da tatsächlich mal diesen Spruch gehört, da haben sich Leute irgendwie über Hotels unterhalten und gefragt, wie ist euer Hotel? So, ja, ganz okay, aber schon auch viele Nichttaucher da. Und das okay. ist dann in der Welt von wirklichen Tauchern, die sich auch darüber definieren, dass sie eben so Aktivurlauber sind oder so Sporturlauber, dann auch wirklich wirklich wichtig.
Okay, aber du bist auch hingefahren, um wirklich zu tauchen, weil du tauchen magst.
Ja, aber ich muss aber nicht immer gleich die ganze Religion dazu kaufen, ne? Also, das ist ja so oft das Problem.
Naja, der Mensch mag sich ja mit irgendwas identifizieren, mag ja irgendwas sein. Und wenn es dann, ich weiß es nicht, ist Tauchen denn, ist das denn auch so krass? Ist das gefährlich und muss man dafür sehr mutig sein und sehr speziell und so?
Nee, glaube ich nicht. Also das machen ja die unterschiedlichsten Leute. Manchen taugt es halt und manchen nicht. Manche können es nicht gut haben unter Wasser und Druckausgleich und haben Angst oder der Körper fühlt sich nicht gut dabei oder keine Ahnung. Und andere finden das halt gut. Das hat aber nichts, ich glaube, das schließt noch nicht wirklich auf den Charakter eines Menschen. So.
Ich habe einen Kollegen beim RBB, der taucht auch wahnsinnig viel und ich fand es sehr beeindruckend, dass er meinte, wenn er mal keine Kohle hat, um ein interessantes Tauchrevier zu fahren, dann taucht er in Brandenburg, in Baggerseen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was willst du denn da irgendwie? Und er meinte, ist egal, Tauchen ist Tauchen. Also wenn man Taucher ist und dann taucht man halt da, wo es geht. Und wenn man nicht Korallenriffe sehen kann, dann guckt man sich eben da irgendwelche Algenriffe an.
Ja.
Das fand ich eigentlich ganz, ganz demütig der Sache gegenüber.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man sieht halt leider nicht so viel in so einem Baggersee, ne? Also nicht nur, weil es nicht so viel zu sehen gibt.
Es gibt ein paar sehr klare in Brandenburg.
So ein paar gibt es. Genau, okay. Ja, aber ich meine, für mich, als ich das erste Mal tauchen war, ich bin da auch durch Zufall drauf gestoßen, aber war das genau das auch das Ding. Ich habe den ersten Atemzug unter Wasser genommen und habe gedacht, das ist das Abgefahrenste, was ich je gemacht habe. Und es ging, ich habe wirklich nichts Schönes gesehen. Unter mir lag Müll und über mir waren so Beine von strampelnden, schwimmenden Leuten. Also es war wirklich weder oben noch unten schöner Anblick, aber ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich bin unter Wasser und atme. Wahnsinn. Mhm.
Was ist das Gefühl dabei? Oder was würdest du sagen, warum du das dann immer wieder suchst?
Das ist, also eigentlich ist das Krasse daran, dass es gleichzeitig aufregend und entspannend ist. Also man atmet langsamer, man entspannt sich, man schwebt, ne? Also es ist komisch schwerelos und wenn man es ein bisschen gelernt hat, merkt man sogar noch, wie man noch nicht mal irgendwie mehr rumzappeln muss, sondern wirklich durch seine Atmung tarieren kann. Und gleichzeitig ist es total aufregend. Und womit kann man das denn noch vergleichen? Weiß nicht, mit sehr gutem Sex vielleicht oder so. Aber was ist denn entspannend und total aufregend gleichzeitig? Mir fällt da kaum was ein.
Bei Fußball vielleicht, würden manche sagen.
Würde ich nicht sagen.
liegt vielleicht an der Neigung. Wir reden übers Unterwegssein heute, übers Reisen und was man da so erlebt bei großen Reisen, bei kleinen Reisen. 0331 70 97 110. Fühlt euch weiterhin eingeladen. Wir unterhalten uns hier sehr gerne miteinander. Ich quetsche Nagel vielmehr sehr gerne aus über sein Buch und seine Art zu reisen. Aber natürlich hören wir auch gerne euch zu. Erzählt uns von euren Reisen, die ihr gemacht habt, die euch beeindruckt haben, die ihr spannend fandet, wo ihr aber auch vielleicht Verrücktes erlebt habt. Länder, in die ihr nie mehr fahren würdet. Dinge, die ihr uns mal erzählen wollt. Unterwegs, die man so erlebt. Sei es beim Tauchen in Ägypten, wie von Nagel gerade beschrieben, sei es, ich weiß es nicht, bei der Mitfahrzentrale und einem Trip nach Würzburg, weil ein Freund dort heiratet, was auch immer ihr unterwegs erlebt habt, erzählt es uns. 0331 70 97 110. Schieben wir noch ein Stückchen Musik, Nagel. Hier, neue Tokotronic, das sogenannte rote Album. Mhm. Bob Wayne, kennst du den?
Nee, kenn ich nicht.
Bob Wayne ist so ein Typ, hat auch so einen Punkrock-Hintergrund, ein Ami, hat in so mehr oder weniger bekannten Punkbands gespielt und macht jetzt seit einer Weile so auf Country-Punker und hat ein Coveralbum gemacht, wo er unter anderem die Beatles und Led Zeppelin und Offspring covert. Sublime, alte Band, die du wahrscheinlich kennst. Social Distortion und was von der neuen Anti-Flag. Was hättest du gerne?
Ich glaube, ich würde Tokotronic nehmen, ehrlich gesagt.
Kennst du das neue Album von Tokotronic?
Ja. Finde ich gut.
Findest du gut, ja? Ich finde es auch sehr gut. Ich finde es eine der besten so der letzten Jahre. Ich habe mich aber ernsthaft dann gefragt, wer kauft sich das, legt sich das zu Hause auf? Also weißt du, so Respekt und Mensch und aber wer hört das jetzt richtig 10-mal und sagt, boah, das ist mein neues Lieblingsalbum? Weißt du, weil das so spezielle Musik ist und irgendwie die ja auch so,
ja,
dieser Gesang von Dirk von Lohnsohn.
Ja. Ich habe sowieso, also ich höre ja sowieso so wenig deutschsprachige Musik, was jetzt vielleicht komisch klingt, weil ich so lange deutschsprachige Musik gemacht habe und auch immer noch mache. Aber aber deswegen habe ich Lust, das jetzt hier zu hören. Ich habe das auch zu Hause und höre das nicht so oft, aber finde es trotzdem gut.
Aber wenn dann so, ja? Also ich meine, man muss über Tokotronic sagen, ist schon Wahnsinn, wie die sich dann im, was, 20. oder noch was Band, ja, doch nochmal eine neue Kante geben, nochmal neu experimentieren, ihren Sound wandeln und so.
Ja, das ist einfach eine gute Band, von der ich nicht jede Platte gut finde und ich will aber immer alles gut finden. Ich finde meistens nur so 1, 2, 3 Songs gut. Aber das, sogar wenn sie eine Platte rausbringen, die mir irgendwie nicht gefällt, ist mein Herz da. Also das ist einfach eine gute Band.
Okay, dann habe ich das ja ganz, ganz gut ausgesucht. Also Tokotronic vom neuen Album, es ist namenlos, es wird aber so gemeinhin das rote Album genannt, weil es gänzlich rot ist. Die Erwachsenen vielleicht?
Nein? Ja, sehr gerne.
Neues Album von Tokotronic, das rote Album, Die Erwachsenen, heißt es. Ihr seid immer noch beim Blue Moon auf Fritz. Nagel ist immer noch zu Gast mit seinem neuen Buch Drive-By-Shots, Stories und Fotos, Geschichten von unterwegs. Fotos von unterwegs sind dort verewigt und wir reden übers Reisen, übers Unterwegssein und laden euch weiterhin unverdrossen ein unter 0331 70 97 110 ein bisschen was von euren Reisen zu erzählen, von euren Geschichten von unterwegs. Nagel hat schon wahnsinnig viel erzählt und wird uns auch noch bereitwillig weiter Auskunft geben bis Mitternacht. Aber hängt sehr gerne, also sehr gerne hören wir, was euch so passiert ist unterwegs, wohin ihr gerne reist, wohin ihr nicht mehr reisen würdet. Was würde dich interessieren, Nagel? Was würdest du die Leute fragen, wenn wir kurz die Plätze tauschen würden?
Ach, ich bin doch gar nicht der Profi hier. Du bist doch der Profi darin, die Leute auszuquetschen.
Okay, ich hätte, also das Alleinereisen hatten wir schon, finde ich ein super Thema, haben wir schon drüber geredet. Also was mich interessieren würde, sind wirklich Länder, in die ihr immer wieder fahren würdet und Länder, in die ihr nicht mehr fahren würdet. Ist vielleicht so ein bisschen sehr einfach, das jetzt so zu sagen, aber man macht seine Erfahrung, man entwickelt ein Gefühl für ein Land, ist fasziniert oder nicht. Ich würde für mich sagen, wenn ich voranpreschen darf, Indien, Israel und Finnland würde ich immer wieder hinfahren. Was würdest du sagen?
Ich würde, ja, bestimmt. Ich war ehrlich gesagt noch nie in Indien und noch nie in Finnland. Aber ich will auf jeden Fall wieder nach Kuba. Ich will nochmal nach Kambodscha. Und nach Israel will ich auch immer wieder fahren, ja. Okay.
Warum nach Kuba nochmal? Dass alle sagen jetzt, oh, du musst jetzt nach Kuba fahren und ja, so. Und ich habe keine Zeit. Aber
ja.
War das kürzlich, dass du da warst?
Ja, tatsächlich dieses Jahr. Und auch zum ersten Mal. Und keine Ahnung, das ist natürlich auch, ja, da wird sich bestimmt was ändern, aber ich glaube, das hat man vielleicht vor 10 Jahren auch schon mal gedacht. Also es kann auch sein, dass es noch eine Weile so ähnlich bleiben wird, wie es jetzt ist. Aber es ist auf jeden Fall, Havanna ist eine unfassbar kaputte und gleichzeitig unfassbar schöne Stadt. Und das ist wirklich einzigartig da. Diese Schizophrenie und diese ist total bipolar im Prinzip. So, also das liegt alles, alle Extreme sind total nah beieinander. Also so Kaputtnis und Grazie und jetzt politisch sowieso. Also es ist tatsächlich so, dass ich werde noch versuchen, darüber was zu schreiben, aber ich bin so erschlagen gewesen, weil ich es auch nicht auf, weil ich es nicht direkt verstanden habe alles. Also ich habe natürlich wahnsinnig viel über Kuba gelesen, sowieso schon immer, aber jetzt auch im Vorfeld der Reise mich irgendwie vorbereitet und weil es mich interessiert und wusste total viel, aber trotzdem stand ich mit offenem Mund da und habe das nicht richtig verstanden. Und das finde ich sogar mitunter immer das Interessanteste. Also ehrlich gesagt geht es mir, wenn ich jetzt überlege, bei fast all meinen Lieblingsstädten so. In Tel Aviv ging es mir so ähnlich und in Phnom Penh in Kambodscha ging es mir so ähnlich. Und in New Orleans in den USA ging es mir so ähnlich, dass man nicht so richtig weiß, was ist denn jetzt hier eigentlich los, aber irgendwas ist in der Luft.
Mhm. Es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, ob das über Indien ist oder über Städte allgemein, ich habe mal so gelesen, dass Leute, die eine Woche da sind, versucht sind, darüber eine Story zu schreiben. Leute, die ein Jahr da sind, versucht sind, ein Buch darüber zu schreiben und Leute, die 5 Jahre da sind, gar nichts mehr schreiben wollen.
Mhm.
Weil es einfach immer wahnsinniger wird und immer umfangreicher wird. Man sich immer, je mehr Einblick man hat, desto weniger berufen und kompetent fühlt man sich überhaupt darüber, was kundzutun.
Ja, das ist auch ein interessantes Thema, weil ich ja auch schon vorhin gesagt habe, ich sehe mich überhaupt nicht als Reiseprofi, ich sehe mich überhaupt nicht als jemand, der anderen jetzt irgendwas unbedingt erzählt darüber, wie man richtig reist oder wie es irgendwo ist. Und habe aber trotzdem dieses Buch gemacht, aber es geht mir eben auch nicht darum, sondern es geht mir tatsächlich um das eine Art von Gefühl einfach nur oder eine Anekdote oder am besten beides zu erzählen, ne? Mhm. Also einfach so, einfach auch eine gewisse Naivität so zuzulassen, dass man eben auch nicht Experte sein muss, um irgendwo was zu empfinden oder um irgendwo rüber etwas sagen oder aufschreiben zu können, so, sondern dass man einfach so drauf achtet, okay, was ist hier los, was macht das mit mir? Ich verstehe das alles nicht und genau darüber, über dieses Nicht-Verstehen oder so, kann man eben auch reden oder schreiben oder was auch immer.
Mhm. Aber man muss ja den Leser, er muss ja irgendwie mit, ne? Man muss ihn ja irgendwie mitnehmen. Also entweder, weil er seine eigenen Erfahrungen mit deinen abgleicht oder weil er froh ist, dass er die nicht machen muss, sondern die vom Sessel aus erleben kann oder so, ne? Hast du dabei jemanden im Kopf, der das liest?
Oder? Nee, aber ich habe wirklich, das hat jetzt mit Reisen gar nicht so viel zu tun, aber ich habe irgendwie in den letzten Jahren ganz viel Max Gold oder sowas auch gelesen. Und ich meine, der schreibt einfach über die banalsten Dinge und der macht das auf eine Art, dass ich nicht aufhören kann, das zu lesen. Und da ist mir das so aufgefallen, so dass man muss kein Experte in irgendwas sein, um das Recht zu haben, über etwas zu schreiben, sondern man muss eigentlich nur einen guten Satz schreiben und dann noch einen guten Satz und danach noch einen guten Satz. Und dann kann man über alles schreiben.
Das stimmt. Es gibt Leute, Max Gold gehört bestimmt dazu, also Andreas Altmann, der Reiseschriftsteller, den wir schon erwähnten, wovon ich ein großer Fan bin, der gehört auch dazu. Der könnte mir schreiben, wie er in seiner Pariser Wohnung runtergeht aus dem 5. Stock zum Bäcker, welches Baguette er sich kauft und in welchem Schritt er wieder zurückgeht und was er anhat dabei. Und ich fände es fantastisch.
Ja.
Und spannend.
Ja.
Das ist aber echt eine große Gabe, ne? Weil ich meine, mit so ein paar einfachen kleinen Sätzen und so, dann wirklich aber so eine Stimmung zu erzeugen, das ist schon irre. Aber was ich bei ihm cool finde, ist, und dass er sozusagen sagt, okay, ich habe die Fähigkeit und den Mut und den Mumm und die Zeit auch, Dinge zu erleben, die vielleicht nicht alle erleben. Und ich habe auch noch die Kraft der Feder, das so aufzuschreiben, dass Leute das nachempfinden können. Und deswegen ist das mein Beruf und nicht der Beruf von allen anderen. Also ich glaube, es ist jetzt egal, ich meine jetzt gar nicht diese Personalie, Andreas, aber sozusagen, er fühlt sich schon, und das, glaube ich, gilt für viele, berufener als andere, darüber zu schreiben. Das wäre ganz interessant, weil du gerade sagst, man muss kein Profi sein, man muss halt ein paar gute Sätze und dann kann man das auch und darf man das auch.
Ja, genau. Also ich finde das halt, ich bin ja selbst Autodidakt und wenn ich mich daran halten würde, was man irgendwie darf oder was man irgendwie erstmal gelernt haben muss, bevor man irgendwas macht, dann hätte ich auch noch nie irgendwas gemacht. Also keine Musik, weder keine Kunst, nicht geschrieben oder oder auch keine Fotos veröffentlicht, weil ich bin kein Fotograf. Aber ich mache Fotos, also bin ich eventuell doch ein Fotograf. Weiß man nicht. Aber es ist ja auch egal, muss man ja auch nicht definieren. Also sobald ich das Gefühl habe, dass ich denke, dass es interessant ist und wert ist, erzählt zu werden, dann kann man das halt machen.
Aber ihr hättet ja mit Muff Potter zum Beispiel auch irgendwann aufgehört, wenn nicht immer mehr Leute das gut gefunden hätten, behaupte ich mal. Also man kriegt ja, ja sozusagen das Feedback, egal was du gelernt hast, egal ob du das jetzt gerade kannst oder nicht, aber es hat eine Wirkung auf die Leute. Ne?
Ja, aber natürlich gibt es auch mal Phasen, wo das mal vielleicht mal wieder ein bisschen weniger Leute interessiert und dann irgendwann doch wieder ein bisschen mehr. Also ich meine, nur für den Applaus macht man es ja auch nicht. Also Applaus ist schon super. Ich will nichts gegen Applaus. Aber es darf auch nicht das Einzige sein. Mhm. Sonst würde man irgendeine totale Scheiße ja nur noch machen.
Was kriegst du für ein Feedback auf die Fotos? Gibt es da Leute, die sagen, Junge, da musst du ein bisschen was lernen, oder andere, die ganz angetan davon sind?
Nee, seltsamerweise ein sehr gutes. Also gerade auch auf die schlechten Fotos, weil, ne, auf die ich auch mit am stolzesten bin, so die irgendwie verpixelt sind oder so, aber weil da gerade in so einem guten Moment festgehalten wurde. Also echt ganz gut.
Okay, also das ist ja sozusagen dann auch ein Ansporn, das weiterzumachen, oder? Also ich denke, gerade wenn man das als Autodidakt macht, habe ich mir gerade überlegt, man muss ja irgendwie das Selbstbewusstsein auch entwickeln, dass man damit an die Öffentlichkeit geht, so wie du das machst. Und das muss man ja irgendwo herhaben. Also das muss man ja irgendwo auch gespiegelt kriegen, dass das gut ist, was man macht.
Ja, aber wenn man erstmal die Hosen runterlässt und sagt, hier, guck mal, ich bin kein Fotograf, das ist das, was ich vorhin aus dem fahrenden Taxi raus irgendwie gemacht habe, bei Lesungen zum Beispiel jetzt, wie das in meinem Fall war, und die Leute dann darauf reagieren, weil sie denken so, ah, wow, und ach cool, dass du das noch irgendwie gerade noch erwischt hast und so. Und man auch irgendwie sagt, ja, mit meiner total schrottigen Digitalkamera, ne? dann hat man auch die Hosen so runtergelassen, dass man dann irgendwie, dass man dann auch viel mehr durchgelassen wird.
Okay, das ist ja auch irgendwie Punkrock.
Ja, wahrscheinlich ist es das.
Finde ich. Also ein bisschen. Okay, wir machen total unpunkige Nachrichten mit dem lieben Martin und danach reden wir mit Rudi aus Eberswalde und sehr gerne auch mit euch. Geschichten von unterwegs, was euch passiert ist auf Reisen, darum geht's heute.
Fritz.
Blue Moon.
Mit Henrik Schröder, hallo. Drive-by-Shots, Stories und Fotos heißt das neue Buch von Nagel. Nagel ist zu Gast im Blue Moon. Noch bis Mitternacht reden wir übers Reisen und übers Unterwegssein und laden euch ein, mit euren Geschichten von unterwegs und uns zu erzählen, was eure Lieblingsreiseländer sind, welche Art von Reisen ihr mögt, ob ihr alleine reist oder mit mehreren, welche Reinfälle ihr schon erlebt habt auf Reisen und welche wunderbaren Dinge euch geschehen sind. Unter 0331 70 97 110. Nagel, wir waren gerade bei Kuba. Du sagtest, du warst kürzlich da, willst auf jeden Fall wieder hin, für dich auch Havanna, eine der faszinierendsten Städte und so, und meintest, vor 10 Jahren hat man schon gesagt, ja, da verändert sich jetzt viel und jetzt musst du hin und so. Hast du das auch schon gespürt, dass sich da was verändert? Reden die Leute darüber? Ist das so? Also ich meine, du kannst es ja schlecht abgleichen, wenn du das erstmal da warst, aber eben, so von dem, was die Leute erzählen?
Ja, es ist natürlich immer noch super schwierig so, und das, man darf auch nicht vergessen, es ist ein sehr repressives Regime, ne? Also es ist halt auch für viele Leute einfach schwierig, offen zu reden. Also sie machen es, ich war eher überrascht davon, dass sie es tatsächlich so viel tun, aber es hat sich da so, was so Pressefreiheit, Menschenrechte angeht, nicht so viel verbessert zum Guten. Und das sollte man auch berücksichtigen. Also man kann jetzt dann natürlich auch die Frage stellen, soll man dann da überhaupt hinreisen und so, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema.
Aber interessante Frage. Also in Burma zum Beispiel weißt du ja auch ein sehr autoritäres Militärregime. Gibt es ja schon auch Leute, die sagen, sollte man nicht hinfahren, sollte man seine Devisen nicht hinbringen in das Land. Ne?
Ja.
Auf der anderen Seite, man bringt den Leuten ein sich selbst mit den Werten, die man vertritt, verkörpert, bringt ihnen Interesse entgegen, ist auch wieder ein Pro-Argument.
Ja, also ich meine, da ist es halt wirklich die Frage, wie man da reist. Wenn du halt irgendwie unterwegs bist und mit Leuten redest und daran auch interessiert bist, dann ist es auch was anderes, als wenn man sich in Varadero zum Beispiel auf Kuba einfach nur in so einem Bändchenpuff, wie ich es nenne. Also, ne?
Bändchenpuff. Ein All-Inclusive-Restaurant.
Genau, ja. verschanzt und es ist eigentlich scheißegal, es könnte auch überall anders stehen. So. Ja. Also das ist natürlich eine andere Ignoranz da. Und ich würde eigentlich gerade sagen, ich würde überall hinreisen. Ich würde auch nach Nordkorea reisen oder so. Und natürlich nicht, bin natürlich kein Unterstützer des nordkoreanischen Regimes. So. Aber weil ich es weil es mich interessiert und weil ich mich damit beschäftige.
Du kommst ja schon auch aus so einer alternativen linken Szene mit Muff Potter, als viele Jahre auch in Punkrock-Kreisen, alternativen Kreisen unterwegs gewesen. Und gibt es gerade da ja auch viele, die in Kuba nochmal ein ganz anderes Modell sehen, Kuba unterstützen, vielleicht auch manchmal ein bisschen glorifizieren oder so. Hattest du da dann Diskussionen zu Hause mit Leuten aus deinem Umfeld oder so,
die vielleicht ganz anders sehen? Nee, aber ich habe interessanterweise zwei junge deutsche Kommunisten in Havanna getroffen, die sie würden sich als Kommunisten bezeichnen, ich würde sie als Stalinisten bezeichnen. Mhm. Sie würden sich als links bezeichnen, ich würde sie als extrem reaktionär bezeichnen. So, ne? Mhm. Also das ist ja auch wirklich, das sind ja wirklich dann Definitionsfragen auch teilweise, aber die halt wirklich da auch diese ganze Zensur so verharmlost haben, dass es wirklich zum Schreien war. Und irgendwann in der Diskussion haben sie dann auch wirklich so alle Hüllen fallen lassen und haben das nicht mehr verharmlost, sondern verherrlicht. Und haben also wirklich die abstrusesten Argumente rangezogen, warum ganz viele kubanische Schriftsteller eben keine Bücher veröffentlichen können. Die sind ja, es gibt so spitzenmäßige kubanische Schriftsteller, die auch ihre Bücher veröffentlichen, aber nur eben halt nicht in Kuba. Die leben fast alle im Exil.
Und was waren deren Argumente?
Warum dass die Spanier damals auf der Insel so viel Bäume abgeholzt haben und es deswegen nicht genug Papier gäbe.
Ah ja, okay.
Du kannst aber an jeder Ecke Schriften von Fidel Castro und Che Guevara kaufen natürlich, ne? Und das ist halt wirklich so, ich hätte das gerne erlebt, dass die das einem Schriftsteller so ins Gesicht sagen. Also da, ob die Chuspe haben, das wirklich zu machen. Ich habe nur davor gestanden und muss ehrlich sagen, mir ist dazu nichts mehr eingefallen. Das war auch nicht mehr, da musste man auch wirklich nichts mehr zu sagen. Das waren halt wirklich unbelehrbare.
Kennst du die Band Core von der Insel Rügen? So eine Streetpunk-Band, COR geschrieben, sind so in einer Punkrock-Szene so relativ bekannt geworden, weil sie einen ganz charismatischen, komplett von oben bis unten zu tätowierten Sänger haben, Friedemann. Und die sind sehr, sehr umtriebig und die haben eine Tour gespielt auf Kuba. Ach, und haben gleichzeitig so ein Hilfsprojekt gemacht, wo sie kubanischen Musikern einen ganzen Überseekontainer voll mit hier gespendeten Instrumenten mitgebracht haben.
Ach was,
nee. Da fand ich auch ganz interessant. Die haben dann Interviews auch gegeben und so und auch diese Zeitschrift Kuba C, die ist, glaube ich, von der Linken. Letztendlich von der linken Jugend oder, boah, ich will keinen Quatsch erzählen, aber irgendwie, also eben von dieser Zeitung Kuba C kennt man irgendwie, oder? Mhm. Ist so, liegt in linken Buchläden auch aus und so, interviewt worden und sind da derartig aus dem Zusammenhang gerissen worden, dieses Interview, dass es am Ende wirklich wie so ein Pro-Fidel, Pro-Castro-Ding aussah, was sie da machen. Und das Gegenteil war der Fall. Also ganz kritische, ganz, ganz wache Jungs, die einfach neugierig auf das Land waren und die ihren Kollegen da was Gutes tun wollten. Und so. Also so abgefahren auch, wie Propaganda funktionieren kann.
Ja, ja.
Rudi ist am Telefon. Hallo, Rudi.
Hallo.
Rudi, erzähl uns eine Geschichte von unterwegs.
Die Geschichte, die ich habe, ist eher so eine Katastrophenstory.
Nehmen wir.
War das meine Klassenfahrt, als ich in der 12. Klasse Abi war. Da sind wir von Wandlitz, wollten wir zum Gardasee fahren. Und die Sache hat dann unerwarteterweise 32 Stunden gedauert. Ja, achso, ich wollte mal heuchen, ob ihr noch da seid.
Ja, wir sind da, wir lauschen. Wir fragen uns natürlich, warum? Warum 32 Stunden vom Wandlitzsee zum Gardasee?
Genau.
Wie lange dauert das in der Regel? 12 Stunden? 15?
Ja, wahrscheinlich so in dem Dreh. Die Sache war, die, dass unsere Busfahrer, inkompetent will ich jetzt nicht sagen, die konnten halt Bus fahren, aber offensichtlich hatten sie nicht viel mit dem Verkehrsfunk am Hut. Und das ging dann irgendwann so weit, dass Schüler, die von ihren Eltern angerufen wurden, schon vor sind und meinten, da ist Stau auf der Autobahn und wir würden doch gerne runterfahren, dass wir da auch ankommen irgendwann. Da wurde von den Busfahrern komplett ignoriert und dann haben wir irgendwann kurz vor München 6 Stunden im Stau gestanden. Und dann halt mit 2 Klassen in so einem Reisebus ist das irgendwann sehr unerträglich.
Stau ist tatsächlich auch wichtig. Also ich bin ja jetzt fast nur noch in Deutschland zumindest mit dem Zug unterwegs, wenn ich so auf Tour bin oder so. Und ich bin fast nie mehr im Stau. Und damals mit der Band waren wir natürlich ständig im Stau. Und neulich war ich mal wieder in einem Stau und habe gedacht, ach ja, so war das. Das ist einfach das absolut Schlimmste, finde ich. Also ein Zug, der stehen bleibt, ist auch nicht so geil, aber es ist noch besser, als mit dem Auto im Stau zu stehen. Und ich habe so viel Zeit in meinem Leben im Stau verbracht. Ich möchte nie wieder, ich möchte, dass es so abgegolten ist, dass jeder vielleicht so und so viel Zeit von seiner Lebenszeit für einen Stau hergeben muss und ich habe meins jetzt so getan und ich muss jetzt nie wieder im Stau stehen. Das würde mir gut gefallen.
Wie heißt denn der Ex-Bassist von den Rolling Stones, der da irgendwann ausgestiegen ist? Hast du das zufällig auswendig?
Bill Women? Ne, Bill was?
Der Ex-Bassist von den Stones, der da irgendwann ausgestiegen ist vor ein paar Jahren, ist da irgendwie ein Stones-Mitglied ausgestiegen. Und der hat gesagt, er hat irgendwie Jahre seines Lebens auf Flughäfen vergeudet. Und er hat keine Lust, dass das die zweite Hälfte seines Lebens nochmal so weitergeht.
Ja, kann ich auch verstehen. Flughäfen.
Bill Wyman. Stimmt.
Bill Wyman.
Ja, komm, die Biografie der Stones muss man nicht auswendig kennen.
Oder? Kann aber auch nicht schaden, offensichtlich.
Naja. Ja, Rudi, wie ging's weiter?
Also wir haben den halt schön 6 Stunden im Stau gestanden. Und das Schlimmste war halt nicht mal, dass es dann halt so lange gedauert hat, sondern wie der Stau war halt sehr schlimm, weil irgendwann war halt das bisschen, was man zu essen für die Fahrt bei hatte, weg. Und wir durften halt auf der Autobahn natürlich auch nicht raus. Und dann hieß es, ja, wir dürfen nicht rauchen. Aber die Busfahrer haben vorne irgendwie alle paar Minuten mal das Fenster aufgemacht und schon in die Nähe gepafft. Also dieses im Stau stehen war wirklich das ziemlich schlimmste Erlebnis, was ich unterwegs jemals hatte.
Mhm. Aber mit WC an Bord?
Naja, das konnte man dann auch irgendwann nicht mehr benutzen. Ist halt mit
zwei soll man ja auch nicht, so
irgendwann halt der Tank voll bei dem Chlor.
Man soll ja auch nicht stuhlen, ne?
Ja.
Steht das da so dran,
halt,
ne?
Also wir sind ja viel mit dem Nightliner gefahren früher und da hieß es halt keine großen Geschäfte. Und wenn das jemand gemacht hat, das zieht sehr schnell durch den ganzen Bus.
Stimmt ja. Das eigentlich, dass Bands so lange davon träumen, mit dem Nightliner auf Tour zu gehen, bis sie es einmal gemacht haben?
In meinem Fall ja. Ich habe es nicht so gut gefunden.
Weil man hat dann auch oft gar kein Hotel mehr, oder? Sondern ist dann lebt dann wirklich in diesem,
ja,
in diesem
man
Nightliner.
Ist halt wirklich nur
weil
noch so
dann noch Hotel ist ja auch sehr teuer dann, ne?
Ja, das ist, bringt ja auch nichts, weil es geht ja eben darum, dass man nachts fährt.
Ja.
Also die Dinger sind ja auch nicht schnell. Also man muss dann schon auch nachts fahren. Also genau dann, wenn es irgendwie interessant ist in irgendeiner Stadt, muss man als Band irgendwie wieder weg. Und dann, wenn es langweilig ist, ist man da. Tagsüber, wo alle sich gegenseitig auf den Nerv gehen.
Und die Fans denken, Mann, haben die ein Rock'n'Roll-Leben hier mit der Kiste.
Aber was mir zu Stau noch einfällt, ist natürlich auch ein sehr guter Film, ne? Superstau. Den haben, den konnte ich mal auswendig.
Ja.
Ja, glaub schon.
Was? Fast ganz, ja. Wenn Superstau, ist der mit Til Schweiger? Nee. Ist noch vor der Til Schweiger-Ära, ist der
nicht. Ja, der älter, ist mit oder? Ralf Richter und Ottfried Fischer. Und einigen anderen hervorragenden deutschen Schauspielern.
Ich erinnere mich an den Anfang, dass irgendein Familienvater die Kinder wie irre von der Schule abholt am ersten Ferientag und wie beknackt auf die Autobahn heizt, um dann genau mit den anderen im Stau zu stehen.
Ja, das ist also wirklich von vorne bis hinten ein Juwel des deutschen Films.
Man merkt, du bist Cineast, Nagel. Also toll. Rudi, eine Sache muss ich sagen, also dass die Busfahrer vorne rauchen und ihr euch das hinten verboten wird, das ist auch eine absolute Frechheit, das kann man nicht machen.
Naja, weil wir haben uns dann auch, als wir dann endlich da waren, neue Busfahrer bestellt und die beiden nach Hause geschickt, weil rückzu wollten wir das nicht nochmal erleben.
Rudi, in welche Länder fährst du gerne, wenn du unterwegs bist?
Oh, ich bin noch gar nicht so weit gereist. Das, ich glaub, das weiteste, was ich mal hatte, war Bulgarien und das war dann mit Flugzeug, da fliegt man ja nur 2 Stunden.
Mhm. Wo warst
Ansonsten,
du?
Ansonsten bin ich mit meinem Vater vorletztes Jahr im Februar mal durch Skandinavien mit dem Auto.
Ist im Februar, okay.
Ja, ist arschkalt, aber ist interessant. So mal halt auch, wir haben dann so ein Bungalow gehabt, wo man halt im Sommer ist das halt so eine Ferienanlage gewesen und da ist im Winter halt niemand sonst. Und da hat man das dann richtig schön erleben können, so mit Skandinavien und kaum Leute da und dann Landmeer und alles ist voll Eis und Robben haben wir gesehen und das war schon schön.
Was heißt Skandinavien, wo?
Oh, das weiß ich leider nicht mehr. Also, war sehr weit nördlich. Also wir waren auch, glaube ich, 20 Stunden mit dem Auto unterwegs.
Weiß nicht mehr, in welchem Land das war?
Nee, das auch nicht mehr. Norden halt.
Okay, naja, Norden könnte, die gehen ja alle bis nach Norden, die Länder. Die es da so gibt, bis auf Dänemark.
Ich glaube, das war Dänemark tatsächlich fast nördlichster Zipfel davon. Ich weiß nicht mehr, genau, müsste ich Vater fragen, aber der ist gerade in Ukraine.
Also. Okay, und wo warst du in Bulgarien?
Oh, das weiß ich auch nicht.
Bist du da rumgereist oder hast du da Urlaub gemacht?
Nee, das war Urlaub mit Hotel, mit den Eltern.
Ah, okay.
Da war ich auch noch relativ jung.
Ist immer recht günstig in Bulgarien, wenn man mal schaut. Wo kann man so hin?
Ja, kann ich jetzt, wie gesagt, nicht beurteilen. Das war zu einem Alter, wo die Eltern alles bezahlt haben.
Okay. Dann danke ich dir für den Anruf, Rudi. Bis dann.
Jo, bitte.
Tschüss.
Ciao.
Möchte denn jemand von euch, wie so oft am Montag im Blue Moon üblich, das Schlusswort sprechen zu dieser Sendung? Wir haben über das Reisen, über das Unterwegssein gesprochen. Und wenn jemand von euch sich aufgerufen fühlt, das Schlusswort zu sprechen, ohne vom lausigen Moderator und seinem Studiogast unterbrochen zu werden, dann fühlt euch hiermit eingeladen. 0331 70 97 110. Wer spricht zu diesem Thema heute das Schlusswort? Eure Meinung, euer Kommentar zur Sendung ist dann sehr, sehr gerne gehört. Nagel, worüber haben wir noch nicht geredet? Machst du auch Urlaub eigentlich? Habe ich mich gefragt. Oder reist du jetzt nur noch? Oder, also ich habe sehr lange Jahre wirklich einen Fetisch draus gemacht, das zu unterscheiden. Oder Urlaub und Reisen sind zwei unterschiedliche Dinge.
Das ist auch Quatsch. Auch nur wieder irgendwas, was man sich so zurechtlegt. Ja. Also ich kann tatsächlich nicht so gut Urlaub machen. Also wenn ich Urlaub mache, dann ist es schon sowas wie tauchen gehen oder so. Das hat aber nichts irgendwie damit zu tun, dass ich das irgendwie verwerflich finden würde oder so, sondern eher damit, dass Nichtstun mich nicht entspannt. Nichtstun strengt mich eher an. So, ich bin lieber unterwegs und habe irgendwie irgendwas vor Augen, will irgendwas machen, das tut mir gut. Und irgendwie sich so an die Poolliege festketten oder so, das ist, das macht mich eher so hibbelig.
Okay, also dann eher Aktivurlaub nennt man das dann, glaube ich, ne? Mit Tauchen?
Ja, genau, aber das ist auch schon wieder so ein schlimmer Begriff, ne? Also, nee, aber natürlich weiß ich auch zum Beispiel Luxus zu schätzen. Also so ist es ja nicht. Also ich finde es auch schon toll, in ein gutes Hotelzimmer zu kommen. Das freut mich schon auch enorm.
Ist das dann so, dass du bei dem Touren auch so gewisse Standards hast, die dann die Veranstalter schon einzuhalten haben? Ist nicht mehr so Matratze beim Kumpel vom Veranstalter?
Nee, Matratze beim Kumpel vom Veranstalter, so. Das ist auch so ähnlich wie im Stau stehen. Das habe ich, das ist abgegolten. Das habe ich so viel gemacht. Ich habe so viel in irgendwelchen WGs oder so gepennt, natürlich, vor allem mit der Band damals so, dass irgendwann geht das nicht mehr. Also natürlich geht es noch, aber das will ich nicht mehr.
Macht keinen Spaß mehr.
Das macht keinen Spaß. Mhm. Und vor allem geht es ja auch wirklich nicht nur um den Komfort der Matratze oder das so, sondern auch, dass man einfach mal allein sein will, ne? Wenn man so viel unterwegs ist, also ich bin ja sowieso gern allein, haben wir jetzt schon gehört, aber gerade wenn man so viel unterwegs ist und so viel auf Tour ist, dann und so viel unter Leuten einfach die ganze Zeit ist, dann muss man irgendwann mal die Tür zumachen und seine wenigstens temporär eigenen vier Wände haben. Es gibt in dem neuen Buch auch ein sehr großes, langes Plädoyer für das Hotelzimmer. Sogar auch mitunter für das schlechte Hotelzimmer. Also auch in so einem ganz einfachen oder sogar verranzten Hotelzimmer habe ich schon friedliche Momente.
Mhm. Aber Bettwanzen hast du dir auch irgendwo eingefangen, wenn ich
mich erinnere. Bettwanzen habe ich mir auch schon eingefangen, ja. In Myanmar war das. Aber erst einmal, also es ist nicht, ich kenne auch Leute, die schon mehr Probleme mit Bettwanzen hatten.
In Myanmar, das wollte ich vorhin noch sagen, wo wir über Kuba geredet haben und Meinungsfreiheit und was sie da draus machen, da habe ich das übrigens sehr stark erlebt, dass man wirklich spürt, die Leute haben Angst vor Repression, wenn sie mit dir als Ausländer, als Weißen, als was auch immer reden. Also wo ich wirklich gemerkt habe, da geht ganz schnell irgendwie, ja, Kaffee oder Tee und wie viele Kinder hast du oder nicht. Okay, alles klar, freundliche Leute und so. Aber wenn man anfängt, ein bisschen mal zu reden, wie lebt ihr und was macht ihr und so, ganz schnell gehen da die Klappen runter. Das ist schon ein paar Jahre her, dass ich da war. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ja auch viel passiert in dem Land, obwohl auch nicht nur Positives. So, die haben die ganze Hauptstadt verschoben irgendwie. Also Rangoon war die Hauptstadt. Jetzt haben sie die, glaube ich, 100 oder 80 Kilometer nördlich verschoben in irgendein Kaff oder so eine neue Stadt. Gebaut, ja. Damit die Proteste da nicht mehr hinkommen. Also einfach mal, ja, so, als würdest du hier das ganze Regierungsviertel nach Gummersbach legen oder so, damit die
Demonstranten. Ja, das ist total abgefahren.
Also das ist. Aber hast du das auch so erlebt, dass es wirklich gar nicht so einfach ist mit
den Ja, Leuten, das sind ja aber auch so. Teilweise noch wirklich so archaische Bespitzelungssysteme. Ne? Da geht es nicht irgendwie um die Auswertung von Mails oder Daten oder so, sondern es sind so alle bespitzeln sich gegenseitig und das ist auf Kuba eben auch so, also mit diesen Nachbarschaftskomitees, ne, die alle nach oben berichten und ja, ich glaube, das ist einfach so ganz tief drin, selbst wenn sich da was ändert, ist es ganz tief drin, dass man vorsichtig ist, was man sagt und mit wem man was sagt und so. Mhm. Das wird auch so schnell, das verschwindet natürlich nicht einfach mit irgendeinem Regimewechsel. Sondern das sind ja Strukturen und Verhaltensweisen, die sich darauf auch begründen und teilweise auch so vorauseilender Gehorsam einfach. Mhm. Und das ist ja auch das Perfide daran. Also Das war ja wahrscheinlich hier auch mal vor nicht allzu langer Zeit vielleicht teilweise nicht anders, ne? Dass man einfach nicht wusste. Also das ist so eine ganz subtile Gefahr irgendwie darunter, dass man irgendwie vielleicht bespitzelt wird und dass irgendwer hier ein Spitzel ist. Und man weiß es aber nicht ganz genau, aber es macht was mit einem. Man bewegt sich anders und das ist ja halt auch das Schlimme daran.
Ganz interessant, dass du sagst, das geht dann ja so schnell auch nicht weg, wenn man sich überlegt, wie lange zum Beispiel die DDR-Diktatur aufgearbeitet wurde und immer noch aufgearbeitet wird. Klar, in solchen Ländern, nur weil es einen Regimewechsel gibt, natürlich braucht das einen wahnsinnig langen Prozess der Aufarbeitung, um da auch wieder so eine Versöhnung oder so dann stattfinden zu lassen.
Ja, oder ein gewisses Grundvertrauen vielleicht.
Aber das in Myanmar, dass es wirklich so eine Militärjunta da schafft, gegen alle Proteste, selbst wenn die Mönche, die ja nun wirklich heiligst verehrt werden in diesem so stark buddhistischen Land, aufstehen und selbst dieses Regime, das überlebt, diese Mönchsaufstände niederzuknüppeln, ich kann mir das gar nicht vorstellen, irgendwer muss ja mitmachen. Wir können ja mit 8 Generälen kannst du das nicht, sondern das muss ein System der Unterdrückung sein, was dann funktioniert. So. Mhm. Gut, jetzt lebt es mit den ganzen Minderheiten und so, die alle auch ihre Partikularinteressen haben und so.
Ja, ich habe da ein paar, ich habe da tatsächlich ein paar Leute aus Punkbands kennengelernt oder beziehungsweise gezielt den Kontakt gesucht, weil ich so eine Doku vorher gesehen hatte über Punkbands in Myanmar.
Ah, okay.
Und das ist so eine ganz winzige Gruppe. Das sind wirklich ein ganz, ganz paar Leute, die da irgendwie Sachen machen und teilweise auch wirklich gute Sachen machen und so, aber die natürlich irgendwie bis vor ein paar Jahren total abgeschottet waren. Da ist ja nichts hingekommen, ne? Oder kaum irgendwas.
Hast du da auch einen Artikel für geschrieben, für die Jungle World oder so ähnlich? Oder vertausche ich das?
Nee, das war mal über eine Band aus Phnom Penh, aus Kambodscha. Ah. Habe ich mal was für die Jungle World geschrieben.
Myanmar, ein Land, wo du wieder hinfährst?
Würde ich machen, ja. Also allein schon, weil mich, also das ist zum Beispiel auch wirklich ein Gegenbeispiel zu dem, worüber wir vorhin geredet haben. Da habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich seitdem wirklich regelmäßig schreibe und wir gegenseitig uns austauschen, der in einer Band spielt und wo wir schon überlegen, wie ich mal irgendwie vielleicht wie wir irgendwie ein Feature machen können und so. Und wo mich das sehr interessiert, was da so los ist und was in seinem Leben los ist. Und allein um ihn mal wieder zu besuchen, würde ich da schon auf jeden Fall wieder hinfahren, ja.
Am 18.06., also kommende Woche Donnerstag, liest du in Potsdam in
der Buchhandlung am Viktoriagarten.
Ab 20 Uhr nehme ich mal an.
Genau, irgendwie so 20 Uhr, sowas, genau.
Aus deinem neuen Buch Drive-By-Shots, Stories und Fotos, das neue Buch von Nagel, im Buchhandel erhältlich für 22 Euro, erschienen im Verlag, in einem Verlag erschienen.
Ventil-Verlag, in einem Verlag.
Und du hast vorhin schon gesagt, und ich habe es auch gelesen, in vielen Interviews wirst du gefragt, was ist denn jetzt eigentlich mit Musik? Du hattest doch mal eine Band, Nagel-Band und so. Was gibt's Neues?
Ja, ich mach mal wieder demnächst mal wieder Musik. Aber mal gucken, wann, wie. Es dauert alles ein bisschen. Ich habe aber erstmal eine Reise vor. Und zwar fahre ich morgen mit meinem Roller nach Brandenburg.
Der Motorroller?
Ja, mit der Vespa. Und werde mal eine Woche auf einer Datsche von einem Bekannten verbringen. Südlich von Zossen. Mhm. Und da meine Gitarre mitnehmen und auch meinen Computer mitnehmen und ein bisschen, also es will ein bisschen arbeiten, ne? Oder mal so ein bisschen raus aus dem ganzen Trubel und mal gucken, was man jetzt macht, mal gucken, ob man ein bisschen Musik macht oder ein bisschen was schreibt wieder und so. Aber das ist natürlich auch meine nächste Reise morgen mit dem, deswegen habe ich mir den Wetterbericht gerade so aufmerksam angehört.
Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk.
Ja, weil es bei Regen tatsächlich, also die Vespa ist so alt wie ich und ich bin sehr alt und das ist bei Regen kein Spaß.
Aber viel Spaß bei dieser Reise und viel
genau,
Erkenntnis,
wo wir hier so viel über Kuba und Myanmar reden, so, das ist eben auch Reisen.
Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Nicht so wahnsinnig viele Anrufe heute, aber ich hoffe für euch, liebe Fritz-Hörende, war es trotzdem eine gelungene Sendung und interessant zuzuhören. Nagel2000.de, da findet ihr zu meinem Studiogast alle seine Lesetermine, sonstige Infos und so. Drive-By-Shots, Stories und Fotos heißt das aktuelle Buch. Jetzt kommt Babette Conradi mit dem Nightflight. Von mir gibt's noch Herr Binner mit Wohlstandsprobleme. Henrik Schröder sagt Tschüss und wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Nee, das ist ja erst kommende Woche, aber wir hören uns nächsten Montag wieder ab 22 Uhr im Blue Moon. Tschüss, Nagel. Vielen Dank.
Danke. Fritz.
Und das hört man.